wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf mein Sportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Servo Neue, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baharian, ich begrüße wieder meinen Calcio-Experten, René Steinhuber. Hallo René.
Buonasera, hallo liebe Tifosi, hallo lieber Fratello. Servus, wie geht's dir denn? Fratello.
Ja, supi, mir geht's richtig gut. Ich habe mich richtig gefreut, heute diesen Podcast aufzunehmen an einem Freitagabend.
Bei uns scheint die Sonne draußen.
Ja, eben, ich habe nichts zu tun. Also ich mache das gerne, weil ich keine Freunde habe und das Wetter total beschissen draußen ist. Und ja. Da habe ich mich gefreut, mich mit dir online zu treffen und diesen Podcast aufzunehmen. Ne?
Ja, Alter, zu Podcast aufnehmen und allgemein zum Podcast habe ich was Geiles zuerst noch gefunden, weil ich mal gedacht habe, wie viel der Podcast ist es eigentlich, den wir gerade drehen? Das darfst du mal raten.
Warte mal, wir haben vor 1,5 Jahren angefangen.
Sowas, ja.
Jetzt machen wir eine kurze Hochrechnung. Wir haben im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, 3 Podcasts pro Monat rausgehauen. Das heißt, 18 mal 3. Ja, sagen wir so 60 Stück.
Ja, bist gut dabei. Das ist der 55.
Okay. Ja.
Was mir ich dabei gedacht habe, wir brauchen im Schnitt fast immer 1,5 Stunden.
Ja.
Oder sagen wir ein bisschen mehr wie eine Stunde. Sagen wir einfach mal 72 Stunden Podcast-Zeit, so ungefähr. Das heißt, die Leute, die uns von Anfang an hören, die haben einfach schon 3 Tage ihres Lebens unserem Podcast gespendet. Das ist schon eine lange Zeit.
Was eine Zeitverschwendung, Alter. Das ist ja Wahnsinn. 72 Stunden hören die unserem Gefasel zu. Also ich hoffe, keiner von den Tifosi hat da irgendwelche gesundheitlichen Konsequenzen erfahren und allen geht's noch gut.
Wir heilen Depression und
ja, genau. Dinge,
Fratello. Also wir sind ja da das Gegenteil. Wir.
Ja, das ist in Covid-19-Zeiten ist das wichtig, ja, dass wir da unseren holistischen Hebel ansetzen.
Ja, genau, wir heilen da zumindest die geistige Gesundheit der Follower.
Genau. Ja. Denn Calcio's Jamo Neu arbeitet ganzheitlich, liebe TV.
Ja, genau. Ja.
Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, euch mit einem wunderschönen Thema zu beglücken, und zwar der Weltmeisterschaft von 2006, lieber René. Ne? Und so haben ja auch unsere Follower abgestimmt bei Instagram. Ne? Wir hatten eine Umfrage gemacht. Was waren nochmal die 3 Themen? Zum einen so Bad Boy Team. Ne?
Genau, Bad Boys All-Star Team. Dann hat man die WM und dann wollte man noch oder wäre noch ein Vorschlag gewesen, dass man noch weitere Legenden vorstellen im Podcast, die es jetzt nicht in die Top 30 geschafft haben. War auf Platz 1 die WM 2006. Da wollten sich gerne noch mal ein paar zurückerinnern, beziehungsweise haben auch jüngere Follower, die wollten da gerne mal ein bisschen den Flow wahrscheinlich wieder erleben, weil sie wahrscheinlich gar nichts gesehen haben von den Spielen vielleicht. Also, ist ja doch schon eine Zeit lang her.
Also die Jungs wollen hier nochmal die weltmeisterschaftlichen Vibes haben, ja, die damals 2006 sicherlich alle elektrisiert haben, unter anderem auch uns beide. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass wir auf dieses Thema, auf so ein positives Thema in solchen Zeiten eingehen. Und ja, das war natürlich wieder eine Menge Recherche, mein Freund, ne?
Ja, durchaus. Ja. Aber die letzten Podcasts waren immer extrem viel Recherche. Also das, ich muss aber sagen, das Härteste war schon das mit den Legenden. Ja. Bislang von Recherche, das war echt hart.
Genau.
Von dem her war das ja schon Standardprogramm.
Genau. Aber so, bevor wir loslegen wollen, René, liebe Tifosi, wir haben uns vorgenommen, den Podcast erstmal zu starten, indem wir euch überhaupt sagen, wer ist mit zur WM 2006 gefahren. Aber bevor wir zum üppigen Kader der Squadra Azzurra kommen, nochmal der kleine Hinweis, ihr könnt uns auch bei Patreon unterstützen und die Zukunft dieses Podcasts sichern mit einer kleinen Spende, die ihr auch jederzeit wieder kündigen könnt, sobald ihr der Meinung seid, ja, die beiden Faseln nur noch Schrott, ich habe keinen Bock mehr, die zu unterstützen, könnt ihr das auch wieder aufnehmen. Ansonsten sind wir euch sehr dankbar, wie das Ganze funktioniert. Seht ihr auf unserer Instagram-Seite, da könnt ihr
oder schreibt uns an.
Genau, oder schreibt uns einfach an. Die App kriegt ihr ganz einfach runtergeladen. Es sind nur 2-3 Klicks. Und ja, wir sind euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu, René, und kommen zum Aufgebot der Squadra Azzurra. Trainer war ja Marcello Lippi. Und der hat sich für 3 Torhüter entschieden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich den Namen Marco Amelia gelesen habe, da habe ich gedacht, was? War der wirklich dabei? Und die zweite Frage war, warum?
Ja, warum kann ich das schon beantworten? Denn Livorno war in dieser Saison auch extrem stark. Die waren, warte mal, ich glaube, die waren sogar in den Top 7 oder so. Warte mal. Nein, ist kein Scheiß, Alter. Ich habe sogar raus. Ja, klar. Chievo Verona ist in der Saison 2005, 2006 Fünfter geworden. Da haben wir gedacht, ja, leck mich, Alter. Was ist hier los?
Die fliegenden Esel auf Platz 5.
Ja, und auf Platz 7 waren die Warner. Die waren damals Euroleague. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar ein Spiel, und das muss dann 2006 gewesen sein, von Pasching, bei uns gleich ums Eck, also in der Nähe von Linz, gegen Livorno in der Euroleague gesehen. Ja, da ging es ordentlich fuck? Zu.
Euroleague sogar.
Ich habe keine Ahnung, wie viel das Spiel ausgegangen ist. Ich weiß nur, vor dem Spiel war eine üble Keilerei zwischen den Livorno-Fans und der Polizei, und das kann ich mir noch erinnern, alles andere weiß ich nicht mehr.
Krass. Aber
da wusste ich dann, dass Livorno mal richtig krass war, und da war, das war ein sehr gefragter Torhüter damals. Also der war nicht ohne Grund dabei, aber man kannte ihn halt lange als Ersatztorhüter bei Milan, und von dem her haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass der jetzt dabei gewesen ist. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr gewusst, aber nach der Recherche haben wir dann schon wieder, ah ja, genau, da ja, war ja Livorno mal gut.
Heftig. Aber Marco Amelia, ich sage erstmal die anderen Torhüter, bevor wir uns jetzt weiter über den unterhalten. Gianluigi Buffon natürlich, das war klar. Und Angelo Peruzzi von Lazio Rom war die Nummer 2, vermutlich zumindest mal. Peruzzi kennen die meisten noch aus den, müssten eigentlich aus den 90er Jahren noch kennen. Peruzzi war da auch schon in der Nationalmannschaft tätig, eigentlich auch immer ein sehr solider Torhüter. Ich war trotzdem überrascht, dass er bei der WM 2006 auch noch dabei war, weil ich gedacht hatte, der hätte da schon seine Karriere beendet gehabt, jetzt so im Nachhinein.
Ja, ne? Er auch schon relativ alt gewesen zu der Zeit, als 36, er war doch, wie du sagst, eher zum Ende hin seiner Karriere unterwegs, und wollte man halt noch einen routinierten Mann dabei haben, scheinbar. Ja.
Aber Buffon war auf jeden Fall das Maß aller Dinge zu der Zeit, im besten Alter, ne?
Ja, absolut. 28 Jahre, Gigi Buffon. Ja. Was willst du mehr?
Ja, absolut, genau. Also das, liebe Tifosi, war das Torhüter-Team. Und dann kommen wir auch schon zur Abwehr. Und dann fangen wir an mit der Nummer 6, Andrea Barzagli, aber damals noch im Diensten von US Palermo, ne?
Genau.
Dann hatten wir mit der Nummer 5 den Capitano Fabio Cannavaro von Real Madrid. Dann Fabio Grosso von Inter mit der Nummer 3.
Ich glaube, wir haben da einen Hänger drin. Ich habe auch dieselbe Seite offen, aber ich glaube, die sind dann erst danach dann immer dorthin gewechselt. Nicht, dass man da wieder schreit. Dass wir da wieder Scheiße labern. Fabio Cannavaro war bei Juve und ist dann zu Real gewechselt, und Grosso war bei Palermo und ist dann zu Inter gewechselt, soweit ich weiß.
Ah ja, du hast recht.
Ja, und da haben wir dann wieder einen Hänger drinnen. Dann haben wir da wieder einen Hänger drin, das hat man schon mal. Weil die Weltfußballzahlen da wieder nicht übereinstimmen mit denen von Transfermarkt.
Ja, du hast recht. Du hast recht. Okay. Dann verschweigen wir die Vereine am besten, damit keiner merkt, wie unseriös diese Seite ist, oder?
Warte mal.
Okay, die nächsten, die kommen, weiß ich, dass sie da gespielt haben. Also, Fabio Grosso hast du jetzt schon gesagt. Marco Materazzi war klar, der war bei Inter damals, ne? Das war
Ja,
safe.
klar.
So, Nesta war Milan, auch klar.
Ja.
Dann Massimo Odo, da bin ich jetzt schon unsicher. Lazio Rom.
Ja, könnte gewesen sein,
Könnte sein, ne?
dass er da noch war.
Ja.
Aber ich hab's gleich. Denn.
Das ist investigativer Journalismus, liebe Tifosi. René und ich gehen hier an unsere Grenzen. Aber während René das
Ordo
rausfindet, ne?
Lazio. Ja, genau.
War Lazio? Alles klar. Dann Christian Zaccardo, den kennt, glaube ich, jeder. Damals noch im Dienste von US Palermo. Oder er war schon bei Wolfsburg. Das ist die Frage, aber ich glaube, der ist erst nach der WM zu Wolfsburg gewechselt.
Ja, genau,
Ja.
wieso?
Da hat sich nämlich Wolfsburg gedacht, krass, Alter, wir haben schon Weltmeister mit dem Basali am Start. Jetzt holen wir uns noch einen Weltmeister, Zaccardo, weil er so überragend stark bei der WM war. Dann Gianluca Zambrotta. Hier steht FC Barcelona, glaube ich aber nicht.
Er ist auch nach der WM gewechselt, glaube ich.
Ja, glaube ich
Ich
nämlich
glaube,
auch. Der war doch mal
das
noch bei Milan.
müssen wir nochmal neu aufnehmen.
Ja, ich glaube. Weißt du was? Wir lassen die Vereine da weg. Also das ist ja, da stimmt das meist ja nicht, ne? Bei den Weltfußballfakten da. Deswegen lesen wir jetzt mal nur die Namen vor, wo wir uns auf jeden Fall sicher sind. Simone Barone, damals FC Torino, aber auch
Ja,
da
da
bin ich
gibt's
mir
auch.
nicht sicher.
Ich bin ihm auch. Nein, auch nicht. Nein, nein. Weil der war auch Palermo und dann, glaube ich, Torino.
Ja, aber den nächsten, da bin ich mir sicher. Mauro Camoranesi war definitiv Juve.
Ja, klar.
Daniele De Rossi sind wir uns auch beide einig. Definitiv AS Rom.
Ja.
Gennaro Gattuso. Auf jeden Fall AC
Klar.
Milan, ist klar. Simone
Klar.
Perrotta bin ich mir auch sicher. AS
Ja.
Rom.
Ja.
Andrea Pirlo. AC Milan, ist klar.
Ja.
Dann haben wir Alessandro Del Piero. Und der war ja auf jeden Fall auch Juventino.
Ja, Logo.
Genau. So, jetzt habe ich hier. Wo sind meine Recherchen? Oh, im Jottes Willen. Wo sind meine Recherchen denn? Ich habe da nämlich alles im Handy gespeichert. Ich musste zwei Screenshots davon machen. So, da. Okay, also wir waren bei Del Piero. Alberto Gilardino, AC Mailand, war auch so.
Ja.
Vincenzo Iaquinta, Udinese Calcio.
Ja.
Filippo Inzaghi, AC Milan, 2006 ist safe.
Ja.
Grande Luca Toni, AC Florenz. Glaube ich auch, weil ich glaube, der ist nach der WM zu
Ja.
Bayern, ne?
Ja. Ja.
Genau. Und dann haben wir Francesco Totti, ist klar, AS Rom, wie gesagt, Marcello Lippi, der Trainer, Torwarttrainer, Ivano Bordon. Und ja, dann haben wir eigentlich das komplette Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2006, René. Und ja, bei dem Kader, da kannst du mit der Zunge schnalzen, ne? Wenn man bedenkt, was für Größen dabei waren. Wirklich
Wahnsinn.
Wahnsinn,
Ja,
oder?
darum glaube ich, war auch, also für mich als ja, Fan, war auch die Erwartungshaltung relativ hoch, muss ich
Ja.
sagen. Also ich habe mir schon eine Menge erwartet. Da ich auch wusste, dass sie jetzt die meisten noch im Top-Alter sind, aber in 4 Jahren das Ding natürlich auch schon wieder anders aussieht. Also jetzt, ja eben, Buffon 28, okay, beim
Ja.
Dormer wird es noch gehen.
Ja.
Nesta zum Beispiel, solche Leute waren schon um die 30,
Ja.
dann 34, Cannavaro war schon um die 33, da wäre es dann schon vorbei gewesen.
Ja.
Ja,
Zambrotta war auch nicht
Gattuso,
mehr der Jüngste. Der war auch
nein, war auch nicht
schon.
mehr der Jüngste,
Ja.
29, sowas rum.
Ja.
Del
Ja.
Piero 32, also
Ja.
Inzaghi 33, Luca
Ja.
Toni 29, da wusstest du schon, Alter, in 4 Jahren, da kannst du
Jetzt
mit
oder
denen nicht
nie.
mehr auflaufen. Da, ja, genau, jetzt oder nie. Ja.
Genau. Was hast du vor dem Turnier über diesen ganzen Wettskandal gedacht? Weil Ich hatte irgendwie so das Gefühl, spielt uns gerade voll in die Karten. Die
Ja,
Italiener
spielen
waren
uns
ja
voll in
voll
die.
unter, also du hast das ja auch mitbekommen damals, ne, mit dem Wettskandal, der da vor der WM
Ja,
geherrscht hatte und
natürlich.
so, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil war jetzt. Ich habe es nicht gedacht. Also, denn es hieß ja auch mal, Lippi wolle zurücktreten, denn sein Sohn war ja da mutmaßlich in der, mutmaßlich in der, in dem Wettskandal auch verwickelt, in dem
Ja.
Manipulationsskandal.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, das sind irgendwie nicht so die super Basics gewesen. Andererseits war es halt eine gute Zeit, bisschen Druck vor der Mannschaft zu nehmen,
Ja.
also den Blick zumindest mal wegzunehmen von den einzelnen Spielern, denn es war was anderes auch im Fokus. Und die ganzen gerichtlichen Geschichten waren ja dann ja auch erst nach der WM. Also von dem her, ja, war schon viel Ungewissheit, bisschen dabei, aber die Spieler haben sich da gut fokussieren können.
Also, für mich war es ein gutes Omen, weil immer wenn die Italiener so mit dem Rücken zur Wand standen, also die meisten haben ja erwartet, dass dieser Wettskandal die Italiener irgendwie erschüttert hat und viele keinen freien Kopf hatten. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Wettskandal damals die Squadra Azzurra nochmal zusammengeschweißt hat, ne? Und das haben viele auch nach der WM nochmal bestätigt, dass das so ein Knackpunkt war, dass sie auch enger zusammengerückt sind. Jetzt erst recht Mentalität. Und ich bin auch so ein bisschen von mir ausgegangen. Ich habe mir auch immer, also wenn Leute mich unterschätzen, dann laufe ich auch immer zur Hochform aus. Also wenn keine Erwartungshaltung so wirklich da ist. Und ich glaube einfach, auch wenn die Namen und der Kader hochgespickt war, hatten trotzdem, glaube ich, nicht so viele die Italiener auf dem Schirm, aufgrund, weil da so viele Unruhen um die Mannschaft herum war und in dem Land halt auch, ne? Ja, und ich glaube, dass denen das schon gut reingespielt hat, so vor der WM.
Sie waren
Aber,
sicher
ja.
nicht Kandidat Nummer 1. Also das
Richtig,
war sicher.
richtig,
Naja,
genau.
Deutschland zu Hause, die Franzosen waren auch sehr stark.
Ja.
Auch kadermäßig besetzt natürlich. Also
Ja.
meine Mannschaft sehr, sehr gut zu
Ja.
dieser Phase auch gewesen.
Ja.
Und aber Italien war, man hat schon mit einigen rechnen dürfen.
Ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Spiel. Die Italiener mussten den Auftakt dann gegen die Afrikaner aus Ghana bestreiten. Und Ghana hat ja eigentlich auch kein schlechtes Team da am Start, ne? Also mit Asamoah Gyan, den die meisten vielleicht noch kennen. Der hat immer die Nummer 3 als Stürmer gehabt und immer so crazy Frisuren. Ich habe den auch total gefeiert als Spieler. Ich fand den immer cool. Ich habe mir den auch gerne bei Karrieremodus übrigens gegönnt. Nur so mal am Rande. Dann ein Michael Essien, als dieser noch kein Rentner war.
Topfhammer. Ja,
Ja,
genau.
damals konnte er noch kicken. Also der hat eigentlich auch gegen Italien so am meisten Betrieb gemacht von den Ghanaern.
War ein Monster zu der Zeit, ja.
Genau, dann Amor hatten sie im Kader. Dann Sami Kufur vom FC Bayern, den müssen die meisten noch kennen. Ja,
Hat
lange.
er auch hat einen großen Auftritt bei dem Spiel.
Der Pass war überragend, Alter. Du musst erstmal das Gefühl haben, den Ball ja Quinter so in den Lauf zu spielen,
Aber
ne?
wir kommen schon zum zweiten drin. Machen wir es
Genau,
mal da rein.
genau,
Machen wir es mal da
genau,
rein, ja.
genau. Lass uns erstmal mit dem ersten Tor anfangen, weil es war eigentlich schon ein geiler Schuss von Pirlo, ne? Also der hat da, den haben sie ja. Ich weiß nicht, ob das sich noch nicht bis nach Afrika rumgesprochen hatte damals, dass der Pirlo extrem schussstark ist, aber die haben dem ja so viel Freiraum bei dem Tor gelassen. Ne?
Ja.
Das war schon mega heftig.
Zieht
Und
da vom linken Strafraum für die, die sich ein bisschen vorstellen wollen. Ich glaube, es war so eine Standardsituation, da ist der Ball zu Pirlo gekommen, so am linken 16er Eck und aus 20 Metern halb hoch, Vollspann, wie er es einfach geliebt hat, also wie seine
genau.
Schusstechnik einfach auch war und zieht da halb hoch ins lange Eck war.
Genau.
War eine Rakete.
Absolut. Und es war wichtig, dieser Treffer, weil die Black Stars haben gerade in der ersten Halbzeit sehr munter mitgespielt, sind auch immer wieder zu Torchancen gekommen. Und das war in Halbzeit 1 war es schon ziemlich ausgeglichen, ein munteres Spielchen. Aber so in der zweiten Halbzeit haben die Italiener dann noch nichts mehr anbrennen lassen. Dann wurde ja irgendwann Jaquinta eingewechselt. Alter, ich schwöre, der Jaquinta, ne? Der hat mir immer wie ein Elfer gelegen. Ne? Ich konnte den nicht sehen. Ich konnte den
Ja.
Kerl einfach nicht sehen. Und Ich weiß noch, als er eingewechselt wurde, habe ich gedacht, ach nö, warum wechselt der jetzt den Holzfuß da ein?
Ja, Alter, solche Raketen auf der Bank, und dann kommt die Pfeife. Haben ich was zu der Zeit auch gedacht. Also ich kann mich noch gut erinnern,
Warst du auch kein Jakwitter-Fan?
dass der überhaupt dabei war. Also du hättest ja auch keine Ahnung, Di Natale, selbst ein Lucarelli, der damals bei Louis Buono, glaube ich, viele Tore geschossen hatte, kann ich mir noch an ein paar erinnern, die hätte ich lieber dabei gehabt als den Dirk Winter. Also mit dem konnte ich nicht viel anfangen. Und auch in dem Spiel war es dann, ja, keine Ahnung, hättest du noch Filippo Inzaghi bringen können oder weiß der Kuckuck was, aber doch bitte nicht Dirk Winter.
Ja,
Aber
ja.
wir
Ja,
haben
aber
sich
ja,
zum Glück getäuscht.
eben, wir haben uns beide getäuscht. Ich hatte dann, das war aber auch immer so bei mir, wenn ich irgendwie, oh, schon wieder dieser Hahn, ne? Das gibt's gar nicht. 20 Minuten, also wir haben sogar schon 20 Minuten rum, ich muss schon die 15 Minuten verlängern. Ja, ich sag noch den Satz schnell zu Ende. Das war generell immer so, wenn ich gesagt habe, ja, der Typ, der kann nichts, dann hat er ein Tor geschossen. Das war grundsätzlich so. Und auch in diesem Spiel war es so, ja, Quinter kam rein und dann kam dieser sensationelle, eingeleitete, tödliche Pass von Sami Kufur. Ne? Er wollte eigentlich einen Rückpass spielen auf seinen Tormann und ja, Quinter hat die Lunte gerochen, aber
Ja.
der Pass war auch extrem scheiße gespielt. Machen wir uns nichts vor. Also, dann hättest du ja noch
Unglaublich.
ein Butterbrot hinterher schmeißen können, das Ding wäre trotzdem nicht angekommen,
Ja, nie im Leben, also da hätte ihr Quint einen Herzinfarkt kriegen müssen, dann
ne?
wär's vielleicht kein Tor geworden. Ne?
Selbst
Also
mit
gut, ich.
Herzinfarkt hätte er den noch bekommen, Digi. Selbst mit
Ja,
dem
bekommen schon.
Herzinfarkt.
Aber er gemacht hätte ihn wahrscheinlich nicht.
Ja.
Er hat dann schon den Torhüter schon noch schön überspielt und dann hat er ihn
Ja.
reingelegt. Also von dem her war es dann eigentlich schon noch gut. Gut
Ja,
gemacht, aber
ja.
ich würde sagen, 80% vom Tor gehören auf jeden Fall Kufur.
Ja, auf jeden Fall. Also es stimmt schon, ja, Quinter hat es echt eiskalt gemacht. Er hat den ghanaischen Torhüter da echt am Boden liegen lassen, wie so ein Stück Müll, und ist einfach vorbeigerannt, haben dann reingeschoben. Aber er hat so gejubelt, als hätte er gerade die WM gewonnen, ne? Da hat er
Ja,
sogar
ja.
geweint fast. Er hat sich beide Hände vors Gesicht gehalten und hat geweint, als wäre Italien schon Weltmeister. Ich dachte, mach
So,
das.
haben wir alle geweint. Wir haben geweint, als er eingewechselt worden ist.
Ja,
Und Diego Winter hat geweint, als er getroffen hat. Also.
genau, ist so wirklich. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich sein erster Treffer bei einer WM oder so und deswegen wurde er da so emotional. Anders kann ich mir das auch nicht
Ja, klar.
erklären. Ne?
Ja.
Ja, okay. Gut, dann haben wir das erste Spiel der Vorrunde abgeschlossen. Die Italiener haben eigentlich letztendlich verdient mit 2:0 gewonnen, sind also perfekt ins Turnier gestartet und wir starten jetzt perfekt in die Pause für euch und ihr könnt gerade mal eure Synapsen lüften und dann. Ja, treffen wir uns gleich zum zweiten Spiel der Vorrunde wieder gegen die USA. Alles klar, liebe Tifosi, bis gleich bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen nun weiter mit dem zweiten Vorrundenspiel der Gruppe E, der italienischen Gruppe. Und ja, René, da stand eine richtig schwierige Partie gegen die Amis an. Also, da hätten wir uns beide, glaube ich, nicht erträumen lassen, dass es so schwierig werden würde
Nein.
gegen die Amerikaner. Und die sind ja jetzt auch nicht gerade gut in die WM gestartet. Die haben ja das erste Spiel, mussten die gegen die Tschechen ran. Und da haben sie ja erstmal auf den Sack bekommen, ne? Genau. Da haben sie,
Mit
glaube
3 zu
ich,
0.
genau, 3:0 auf die Nüsse bekommen. Und mit diesem 3:0 sind sie dann auf die Italiener getroffen. Und
Hat man eigentlich gehofft, die Italiener machen im zweiten Spiel schon alles klar.
haben wir eigentlich gedacht, ne? Aber
Ja.
irgendwie kam dann jemand dazwischen, dank einer roten Karte.
Ja.
Ja. Wie viele Minute war es eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Welche Minute war es? War erste Halbzeit auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, war es. Es war auf jeden Fall Daniele De Rossi, der rot bekommen hat. Und genau. Zwar war es in Minute 28, aber Italien war nicht allzu lange, muss man fairerweise sagen, in Unterzahl, denn in Minute 44 und in Minute 46 haben die Amerikaner rot bzw. gelb-rot bekommen und dann war Italien eigentlich in der Halbzeit in Überzahl.
Ja.
Also das mal zu dem, aber mal
ja, stimmt, ja.
Vorneweg, da standen sie aber trotzdem schon 1-1 zu dem Zeitpunkt.
Ja. Genau. Die Sache war natürlich gewesen, die Amis wussten, wenn wir jetzt gegen Italien verlieren, sind wir aus dem Turnier raus und die waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Die haben die Italiener schon sehr früh im Spielaufbau gestört, sodass auch Pirlo sich nicht entfalten konnte und auch Marcello Lippi meinte ja nach dem Spiel, dass es jetzt nicht das idealste Spiel war und dass seine Mann nervös geworden seien und dass es halt auch ein Faktor ist, den man berücksichtigen muss. Ne? Und letzten Endes konnte man dann von Glück sagen, dass die Amerikaner eigentlich ziemlich fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen sind, die sie sich da erspielt hatten und ja, da nicht mehr passiert ist. Ne?
Naja, waren eigentlich sogar in Unterzahl die bessere Mannschaft teilweise. Ja. Also war da, naja, sagen wir mal, gut bedient mit 1-1. War in Ordnung für uns ist quasi nicht viel passiert mit 1-1, hast du immer noch alle Karten gehabt.
Genau.
Die Amis waren so eigentlich dann weg und hat man sich dann noch drüber gerettet. Bisschen zum Spielverlauf, ganz aus dem Spiel war Pirlo ja nicht. Wunderschöne Freistoß-Variante von der rechten Seite.
Ja,
unwiderstehlich wieder, schlägt ihn da aufs Fünfer-Eck, eigentlich auf die erste Stange und Schilardino mit einem Flugkopfball.
Ja.
Sehr, sehr schön gelöst, also bei dem Tor sehr gefallen hat, seine Jubelpose, wo er da in der Geigenposition dann auch zu streichen beginnt, als
ja,
wäre er
bei den
Wiener Philharmonikern,
ja,
also genau. Mit dem 1-0 für Schilardino.
Genau.
Und ein paar Minuten später hat sich Italien gedacht, also in dem Fall Cristian Saccardo, er möchte jetzt das zweite Tor machen, hat es dann auch gemacht, aber es war das falsche Tor.
Genau. Ja, es war halt so, die Italiener hatten so eine gute Defensive, dass ein Italiener selber das Tor machen musste. Und das ist ja bis zum Finale auch das einzige Gegentor geblieben, was die Italiener bis dahin gefangen hatten. Das hat Saccardo erzielt. Und die Art und Weise, wie er es erzielt hat, war eine ganz große Kunst. Ne?
Ja.
Luftloch geschlagen und der Ball springt an sein Standbein ins eigene Tor hinein. Also
herrlich.
Besser hättest du es nicht inszenieren können, das Ganze. Das war sehr wunderbares Tennis, wie Saccardo den Ball da reingemacht hat. Aber ich glaube, was wir noch erwähnen sollten, ist, wie die Aufstellung war, weil Lippi so ein bisschen gebraucht hat, auch das ideale System für die Italiener zu finden. Und gegen die Amis hat er erstmal auf eine Raute gesetzt, 4-4-2 mit Raute. Und ja, Saccardo war der Rechtsverteidiger, Nesta und Cannavaro in der Innenverteidigung, Zambrotta über links. Und dann hatten wir auf der 6 Pirlo. Dieser wurde flankiert von De Rossi und Perotta auf den Halbpositionen. Totti auf der 10 und vorne Luca Toni und Gilardino. Das war die Aufstellung gegen die Amis. Nur damit ihr das schon mal im Kopf habt, weil die wird sich nochmal ändern im Laufe des Turniers. Denn
ja. Sie ist nur zweimal hintereinander gleich geblieben. Also das habe ich schon recherchieren können. Das war gegen Deutschland und gegen Frankreich war es dann dieselbe Elf. Ansonsten hat es immer andere.
Genau, da hat er wirklich lange gebraucht, bis er seine Formation gefunden hatte. Ne?
Ja.
Genau, aber was man den Amis da schon sagen musste, sie waren die bessere Mannschaft und haben in Unterzahl toll agiert. Und das hat auch Bruce Arena, der Trainer der Amerikaner, nach dem Spiel gesagt. Er sagte wortwörtlich, ich bin stolz auf mein Team. Wir waren besser heute. Wir hatten eine fantastische erste Halbzeit. Meine Mannschaft hat einen großartigen Job gemacht. Ich war mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden. Ich bin glücklich, dass wir im letzten Spiel gegen Ghana noch eine Chance haben. Wir werden eine Menge Spaß haben an diesem Tag. Ja. Da hat sich Bruce Arena etwas geirrt, denn Ghana hat am Ende die Amis geschlagen und von daher hatten sie nicht so viel Spaß an diesem Tag. Aber das war jetzt für die Italiener eigentlich egal. Und deswegen kommen wir auch schon zum dritten Gruppenspiel. Ja, René, und da standen die Tschechen dann vor der Tür. Ne? Die Italiener 4 Punkte gehabt. Die Tschechen hatten zwischenzeitlich gegen Ghana verloren. Ne?
Ja.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ja, genau. 0 zu 2.
Ja.
0 zu 2 hatten sie verloren. Und
hat eine geile Mannschaft zu der Zeit, die Tschechen, muss ich sagen. Also,
erzähl.
Peter Cech im Tor,
ja.
Grigiera, Jankulowski, Karen Buborski,
ja.
Thomas Rosicki, Pavel Nedved und Milan Baroš, der hat mir ja erst getaugt, das war ein geiler,
geil.
Geiler Stürmer.
Geil.
Marek Heinz zum Beispiel war auch noch dabei, also ja, Jan Koller zu der Zeit auf der Bank, aber der Gesamtkader war schon eine geile tschechische Mannschaft eigentlich, muss man auch sagen, ja.
Hat schon Qualität gehabt, ja.
Hat schon Qualität gehabt und Lippi musste auch wieder reagieren, De Rossi mit Rot raus und
genau.
Da es ja nicht ganz so gut funktioniert hat, vor allem im Zentrum, brachte er dann auch noch zusätzlich Gattuso rein und Camoranesi, glaube ich, ist dann auch noch reingerutscht und hat dann wieder das Mittelfeld ein bisschen verändert. Das war dann Gattuso, Camoranesi, Perotta und Pirlo quasi.
Genau, genau so sieht's aus. Genau, Gattuso hat dann Pirlo so ein bisschen auch den Rücken freigehalten, ne? Bei den Mailänder Clubkollegen. Kannten sich ja auch, genau. Und dann haben die Italiener quasi eine Art Tannenbaumsystem agiert. Ja?
Mhm.
Also Camoranesi so auf der Höhe von Totti, Gilardino die einzige Spitze und Perotta, Pirlo und Gattuso auf einer Linie. Genau. Und Grosso war für Zaccardo ins Spiel gerutscht.
Mhm.
Ne? Cannavaro, Nesta in der Innenverteidigung, Zamprotta wieder über rechts. Genau, so. Und Luca Toni ist aus der Mannschaft rausgefallen, hatte bis dahin nicht getroffen.
Ja, war eigentlich, Luca Toni war zu der Zeit der Stürmergott in Italien. Der hat in der Saison vor der WM 31 Tore erzielt für Florenz.
Ja,
und wow, eigentlich für mich die klare Nummer 1 im Sturm, aber hat dann Gilardino das Vertrauen gegeben.
Genau.
Und Francesco Totti.
Ja, vor allem. Erinnerst du dich an dieses Freundschaftsspiel Deutschland gegen Italien vor der WM, wo die Italiener 4-1 gewonnen haben, der Luca Toni den Alleingang schon abgeschossen hatte?
Ja, war seine große Zeit zu der Luca Toni.
Deswegen war
richtig,
ich überrascht.
Richtig stark.
Ja, deswegen war ich überrascht, dass bei ihm in der Vorrunde nichts gelaufen ist. Also der war. Er hat zwar immer wieder so seine Momente gehabt, wo er dann den Ball an die Latte geköpft hat und so, aber ihm ist einfach so. Das Quäntchen Glück hat ihm einfach gefehlt, ne? Aber.
Naja, was bei dem Tschechenspiel war für mich eigentlich eine ganz, ganz ausschlaggebende Szene. Das war gar nicht unbedingt das, dass Italien gewonnen hat. Davon bin ich schon ausgegangen. Mhm. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, das war kurz vor der 20. Minute, als Alessandro Nesta verletzt runter musste.
Ja.
Und man wusste, okay, es sieht nicht gut aus und es könnte sein, dass er länger ausfällt oder gar nicht mehr spielen kann. Da habe ich schon ziemlich starke Bauchschmerzen bekommen, denn Cannavaro und Nesta, das war mit Sicherheit das stärkste Innenverteidiger-Duo, das es zu der Zeit bei der WM gegeben hat oder vielleicht sogar weltweit ihresgleichen gesucht hat. Also beide in absoluter Topform, beide am Zenit ihrer Karriere überragend. Und klar, man hatte Marco Materazzi auf der Bank, aber war da eher der Holzfäller-Typ jetzt gegen die zwei Granden.
Ja.
Und ich muss schon sagen, ich hatte noch ziemlich starke Bauchschmerzen, als Marco Materazzi reinkam. Aber
ja.
Er hat mir dann zumindest kurz darauf mal gleich einen kleinen Jubel verschafft. Also das zumindest
genau.
Mal. Alle Zweifel waren mit dem Tor natürlich noch nicht weg. Aber
ja,
weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber da haben wir schon gedacht, oh, auf Nesta willst du nicht verzichten unbedingt.
Nee, also Materazzi war ein guter Innenverteidiger, aber Nesta war halt Weltklasse. Nesta war einer der weltbesten Innenverteidiger. Und ich habe mir halt auch gedacht, fuck, Alter, jetzt kommt der Baumstamm da rein. In der Luft natürlich eine Wucht, aber am Boden hatte ich so meine Zweifel. Und Materazzi ist ja auch immer wieder durch überhartes Einsteigen auch in der Liga aufgefallen. Halt voll das Raubein. Und ja, ich hatte auch kein gutes Gefühl, aber wie du sagst, dann nach einer Ecke von Totti hat er das 1-0 in der 26. Minute gemacht für die Italiener. Und die Tschechen waren ja auch in Unterzahl. Ne?
Hm?
Wer hat denn bei denen noch?
Jan Polak hat rot bekommen.
Genau,
45. Minute.
Stimmt, genau, der hat gelb-rot bekommen. Und ja, die Italiener haben dann im Endeffekt einen ungefährdeten Sieg eingefahren und am Ende war es dann sogar noch Pippo Inzaghi. der nach einer Vorlage von Simone Perrotta in der 87. Minute den Deckel drauf gemacht hat mit 2:0. Und ja, damit waren die Italiener dann als Gruppenerster weiter und ja, sind dementsprechend dann ins Achtelfinale eingezogen, René.
Und hat man sich gedacht, freilos.
Eigentlich.
Eigentlich haben wir sich gedacht, freilos.
Eigentlich haben wir uns gedacht, freilos. Ne? Und dann warteten da die Australier auf uns und was wir da gesehen haben, Alter, da, also ich habe gedacht, ich wäre im falschen Film, muss ich wirklich sagen. Ja,
ich auch, da habe ich gedacht, wow, du hast, da hoffst du ja immer, ja, du musst Erster werden, dann rechnest du schon ein bisschen wieder an der Gruppe, wer kommt da weiter und hin und her und da spekulierst du dann schon, also, ah, wow, hoffentlich wird es Australien und ja, es wird Australien.
Ja.
Und dann siehst du da gar nicht gut aus. Und meine Zweifel gegenüber Marco Materazzi sind zu dem Zeitpunkt auch wieder etwas stärker geworden, denn wie du es vorhin angesprochen hast, sein überhartes Einsteigen ist auch da wieder mal zu tragen gekommen, er ist auch da mit glatt rot vom Platz geflogen, hat auch nicht geholfen für das ohnehin schon wenig einfallsreiche
Spiel. Aber Diggi, dieses Rot-Foul von Materazzi, ich habe mir damals schon gedacht, dass die Entscheidung eine Fehlentscheidung war. Also es war zu hart. Vor allem, weil er ja primär seinen eigenen Mann weggetreten hat.
Ja, aber wahrscheinlich hat er es auch dafür bekommen.
Also, nicht der eigene Mann. Ja, es muss dafür gewesen sein. Ich habe mich so aufgeregt damals. Ich weiß nicht, wie ich vom Fernseher rumgesprungen bin und mir gedacht habe, du kannst ihm doch kein Rot geben, wenn er unseren eigenen Mann tottritt und den Australier eigentlich nur touchiert. Also er hat ja Bresciano nicht getötet, er hat seinen eigenen Mann getötet primär und dann kannst du ihm nicht dafür rot geben.
Ja, es war einfach so eine ungestüme, typische Situation, vor der ich mich gefürchtet hatte. Ja, ob es jetzt glatt rot war oder nicht, aber es war so ein typisches Materazzi-Fall trotzdem für mich.
Ja, war es, definitiv. Und danach war es halt so, dass die Italiener sich zurückgezogen haben, die Australier waren ja engagiert, aber konnten halt ihre Überzahl auch nicht ausspielen, weil die Italiener einfach super verteidigt haben. Ne?
Ja.
Und ja, dann gab es am Ende des Spiels diesen
Minute 93.
Was nicht sogar 95.
Oder 95.
Genau, also das Spiel war eigentlich schon aus. Ich weiß noch, ich musste damals zur Arbeit. Ja. Die letzten 20 Minuten hat mir mein Cousin per Telefonschalte, ich saß im Auto und habe über Handy mit ihm telefoniert und er hat dann so den Moderator gemacht, das konnte er sehr gut, ne?
Mhm.
Und als er dann gesagt hat, Elfmeter für Italien, Elfmeter für Italien, ich dachte, du verarschst mich doch, ich glaub dir kein Wort, weil der hat mich gerne früher verarscht, so, ne? Und er so, nein, ich schwöre es dir, Bruder, wirklich, Elfmeter für Italien. Ich so, bitte, spiel nicht mit mir. Ich gesagt, ich kündige dir die Freundschaft, die Familienschaft. Ich kündige dir alles, wenn du mich jetzt fahrst. Spiel nicht mit meinen Gefühlen, habe ich ihm gesagt. So, ne? Und ja, es war tatsächlich so. Also es gab Elfmeter für Italien in der 95. Minute. Und ja, René, war es ein Elfer für dich oder nicht?
Ich kam mich bei der Recherche habe ich auch verschiedenste Spielberichte danach wieder gelesen und einige deutsche Journalisten, boah, wie soll ich es höflich ausdrucken, waren entsetzt, am Boden zerstört. Also da kannst du niemals, der Witzelfer der WM wurde ja von einigen genannt und so. Ja, ja, also für mich klares Ding, Elfmeter. Also kein Witz. <Liste. lacht>
Also,
keine Diskussion eigentlich. Also, Ross macht es da schon geil über links. Zuerst mal Haken, schnappt den ersten, den zweiten.
Ja.
Und dann, ja. Dann war es halt Elfer. Ja,
sag mal. Dann war es halt Elfer. Alter, das war die Inszenierung des sterbenden Schwans von Totti. Der ist so schlecht gefallen. Ey, wirklich, das war in Slow Motion. Du hast richtig gesehen, mit welcher billigen Absicht er sich mit seinem Fuß eingefädelt hat. Der Australier lag ja schon tot am Boden, Alter, weißt du? Der lag da wie totes Fleisch und der Totti kommt mit seinem Fuß, hakt sich ein und lässt sich fallen wie so ein nasser Sack. Da ich dachte, Also ich habe das ja erst danach gesehen. Ich dachte, nee, dafür haben wir Elber gekriegt. Um Gottes Willen. Also es war wirklich wahr geschenkt. Aber ohne Spaß, ohne Scheiß, ich glaube, René, dass die Schiris in der Halbzeit gesehen haben, dass sie Matarazzi zu Unrecht vom Platz gestellt haben und dass sie es damit ausgeglichen haben. Das ist meine Theorie. Das ist meine Verschwörungstheorie.
Ja, okay. Mal lass was dabei. Was ich bei dem Spiel noch in Erinnerung habe, ist der italienische Moderator mit Totti, 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 Totti! Und dann, Totti läuft weg, Finger in den Mund, ich glaube, er ist da gerade wieder Vater geworden oder was, die Traube auf ihn drauf und dann ist eigentlich Italien so richtig, das war quasi, da haben sie einen Klaps am Hintern bekommen und dann haben sie gemerkt, okay, jetzt sind wir im Viertelfinale, es ist nicht mehr allzu weit. Jetzt müssen wir uns mal die Arschbacken zusammenkneifen. Vielleicht geht hier ja doch noch was, wenn wir jetzt auch noch ordentlich spielen. Können wir vielleicht noch ein bisschen was erreichen.
Genau, aber
Sicher die
bevor
schwächste
wir.
Leistung der Italiener, muss man sagen, gegen
Ja,
Australien.
definitiv. Also, das müssen wir auf jeden Fall konstatieren. Italien wirklich mit der absolut, absolut schwächsten Leistung in diesem Spiel. Ich würde behaupten, was bei den Deutschen 2014 Algerien war, war für Italien 2006 Australien. Da sind wir uns einig, oder? Alles klar. Gut, dann gehen wir so in die Pause, liebe Tifosi. Und dann kommen wir gleich zurück mit der Viertelfinalpartie der Italiener. Und wir sagen euch gleich, wer es war. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe es zwischenzeitlich schon wieder vergessen gehabt. Alles klar, dann bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen nun zum Viertelfinale der Italiener. Und ja, die meisten von euch werden sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht,
Dürfen
kannst
wir
du dich dran
erraten?
erinnern? Was?
Nein, aber Sie können sich ja auch geistig jetzt ein bisschen mitraten, wer es damals war. Also,
Genau.
man muss vorweg sagen, vielleicht, dass wir den Turnierverlauf auch ein bisschen dabei
Ja, gerne.
haben. Ja, damit wir auch ein bisschen, wer ist wo eigentlich ausgeschieden, dass wir ein bisschen die anderen Achtelfinale noch kurz nur anschneiden. Also, es
Ja.
hat da Deutschland Schweden 2 zu 0 geschlagen,
Ja.
Argentinien, Mexiko in der Verlängerung, England hat gegen Ecuador 1-0 gewonnen, Portugal hat die Niederlande 1-0 geschlagen.
Ja.
Schweiz gegen Ukraine, im Elfmeterschießen ist die Ukraine weiter.
Ja.
Brasilien gegen Ghana 3 zu 0 und die Spanier haben gegen die Franzosen 1 zu 3 verloren. Und
Ja.
Italien hat da sehr dankenswert, muss man wieder sagen, wenn man die anderen Viertelfinale hört, einen angenehmen Gegner bekommen. Also nicht nur die Deutschen bekommen, das ist ja immer der Vorwurf, glaube ich,
Ja,
dass wir
ja.
auch den Deutschen machen, dass sie immer nur leichte Auslassung haben.
Ja, die
Aber
Italiener auch.
die Deutschen haben Viertelfinale Argentinien. Sind dann weitergekommen im Elfmetern. England gegen Portugal hat gespielt im Elfmetern. 1 zu 3 für Portugal. Brasilien gegen Frankreich im Viertelfinale. 0 zu 1 für Frankreich. Und Italien hat Chebas Ukraine eliminiert. Und wie genau werden wir uns unterhalten?
Genau, und das, liebe Tifosi, könnt ihr entnehmen, war das Freilos gewesen im Viertelfinale. Italiener wieder richtig Glück gehabt, dass sie da einen leichten Gegner bekommen haben. Aber ich meine, muss man den Italienern auch mal gönnen, weil in den davorigen Jahren haben sie eigentlich immer sehr, sehr schwierige Kandidaten bekommen. Und das war jetzt wirklich mal eine WM, wo man sich langsam steigern konnte, sage ich mal. Und ja, die Italiener haben es gut gemacht. Am Ende 3-0 gewonnen. Und ja, am Anfang war es Zambrotta gewesen,
Geiles
der
Tor.
ne, genau, der in der 6. Minute durch ein, es war ein Weitschusstor, ne?
Ja, war ein weites Tor. Schöner Doppelpass im Mittelfeld.
Ja.
Zieht da von rechts auf und 25 Metern mit linken Fuß, Weitschuss. Geiles Tor. Viel Dynamik drin, also Zambrotta, geiles Ding.
Genau, das war wirklich ein geiles Ding. Und dann, liebe Tifosi, kam die Auferstehung des Grande Luca Toni, der innerhalb von 10 Minuten gleich zwei Buden gemacht hat, René.
Ja. Richtig
Erinnerst du dich
geil.
noch an die Tore?
Ja, ich liebe ihn einfach. Luca Toni mit seinem Kopfdreher da immer bei den Ohren. Ja,
Ja,
Flanke
ja.
Cannavaro, das erste, das war sogar ein Kopfballtor, so in seiner Luca Toni-Manier und das zweite, den hätte meine Großmutter auch gemacht. Geile Vorarbeit von Zambrotta wieder, also Mann des
Genau.
Spiels. Luca Toni und Zambrotta, würde ich sagen. Also die waren da die Protagonisten zumindest.
Absolut, genau. Und deswegen sind die Italiener dann ziemlich, ja,
Souverän.
unbefangen und
Ja.
souverän in die ins Halbfinale eingezogen. Aber bevor wir aufs Halbfinale zu sprechen kommen, was wichtig war, Lippi hat in diesem Spiel seine Formation erst gefunden. Ja, das 3-0 war ein Fingerzeig dafür, dass das flache 4-4-2 am besten zu dieser Mannschaft passt. Und gegenüber dem Australien-Spiel war dann, dadurch, dass Materazzi jetzt auch noch gefehlt hat, er war gesperrt, De Rossi war gesperrt, rot, ja, also Materazzi rot gesperrt, De Rossi rot gesperrt, Nesta
Nächster
immer noch
verletzt.
verletzt, genau. Also den Italienern ging die Mannschaft schon langsam aus und dafür ist dann Barzagli ins Team gerückt. Der hat dann mit Cannavaro in der Innenverteidigung verteidigt. Und dann hatten wir eine flache Vierer-Mittelfeldkette mit Camoranesi, Pirlo, Gattuso und Perotta und vorne Luca Toni und Francesco Totti. Entschuldigung. Ah, Corona,
Oje.
Corona. So, es werden alle um mich herum zusammengezuckt. Ja, welche Änderungen hatten wir nochmal? Gilardino ist aus der ersten Elf raus gegenüber dem Australien-Spiel. Dann Materazzi war raus
Genau.
und
Del Piero
Camoranesi.
ist raus.
Del Piero ist raus, genau,
Genau.
dafür ist Camoranesi in die Mannschaft gerückt. Also, das waren die Änderungen gegenüber dem Achtelfinale gegen Australien. Und wie man gesehen hat, beim 3-0, die Italiener waren souverän. Es hat super geklappt. Und ja, so sollte es dann auch gegen die Deutschen rangehen in dieser Formation. Aber mit einer kleinen Änderung in der Abwehr, René. Ne?
Ja,
Weil.
Holzfäller, Tutti Pazzi per Matarazzi ist wieder
Genau.
zurückgekehrt.
Genau, der Holzfäller war wieder
Ja,
da.
ich liebe ihn ja trotzdem, den Matarazzi. Also, er kann ja nichts dafür, dass er nicht die Eleganz hat, aber so der Typ Matarazzi ist ja ein unfassbar geiler Spieler einfach gewesen. Auf solche Spieler habe ich es mir eigentlich immer gestanden, muss ich sagen, so
Absolut.
auf so richtige Typen einfach. Und Matarazzi war einfach so ein verrückter Vogel.
Ganz
Ja.
ehrlich, ich habe auch damals schon gesagt zu meinen Freunden, ihr könnt alle gegen Materazzi sagen, was ihr wollt. Ohne Materazzi wären wir nicht Weltmeister geworden. Das habe ich damals gesagt, weil er hat nicht nur wichtige Tore für uns erzielt, sondern er hat auch Zidane provoziert, ja, und ihn eliminiert. Aber dazu kommen wir später. Und ich glaube schon, dass er eine sehr entscheidende Rolle hatte bei der WM. Und
Absolut, auch seine Mentalität, glaube ich, war sehr, sehr wichtig.
genau. Er ist halt wirklich so ein aggressive Leader und als
Eigentlich
Stürmer
schon.
hast du auch Angst vor so einem Psychopathen.
Ja, und wenn da zwei
Ne?
so Psychopathen rumlaufen, Gattuso auch noch drinnen und Materazzi, da wird es dann schon ungemütlich für die
Ja,
gegnerischen Spieler.
genauso sieht's aus. Da überlegst du schon zweimal, ob du, wie heißt es, in die Hälfte der beiden Psychopathen da begibst. Wenn dann noch ein De Rossi gespielt hätte, ich glaube, da wäre gar keiner mehr da
Nee.
eingezogen. Ne? Genau. Aber dann im Halbfinale kam es dann zur großen Partie. Deutschland gegen Italien, das Spiel der Spiele. Die Deutschen haben sich von den Italienern in die Hosen gemacht, haben die ganze Zeit sich gewünscht, dass sie doch ausscheiden mögen. Und
Ja.
die Italiener waren verhasst. Sie waren schon vor dem Spiel verhasst. Ich habe in Deutschland gelebt, ich lebe immer noch in Deutschland und ich weiß, ich habe damals noch im Fitnessstudio gearbeitet. Und du willst nicht wissen, René, was ich mir alles anhören musste im Vorfeld dieser Partie. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist.
Das ist wie soll ich, gelobtes Land. Also bei uns ist jeder gegen Deutschland.
Ehrlich?
Ja, Logo.
Ja,
Was
krass.
glaubst du? Also
Also ihr
da
wart
gibt es
alle
keine
für
Diskussion.
Italien.
Ja, ich ohnehin.
Ja.
Also ich, wenn nicht ich. Aber prinzipiell jeder, der noch in seinem Leben noch nie ein Fußballspiel gesehen hat. Und eigentlich nur Minigolf schaut, der war mal fix für Italien gegen Deutschland, also ganz klar. Also, das war
Krass.
wahrscheinlich im Promillbereich,
Krass, Alter.
für diejenigen, die den Deutschen die Daumen drücken. Also, ich glaube, es
Boah,
ist die
ich sag's
letzte
dir.
Mannschaft, glaube ich.
Krass. Ich schwöre dir, ich bin so oft provoziert worden und verarscht worden wegen den Italienern, ne? Ey, so, ja, diesmal ficken wir euch, so, ich, ja, komm, ist gut. Und bei mir ist ja immer so, wenn ich große Fresse hab, dann geht's schief. Und ich war immer demütig, hab die Fresse gehalten, hab mir gedacht, ja, ist okay, ihr fickt uns, ja, ist okay, ja, sicher, tamam, okay, ja, bla, 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 so, ne? Und ich bin, ich hab genau überlegt, wo gucke ich mir diese Partie an? Weil wir hatten halt hier auch ein paar rassistische Beleidigungen gehabt, so im Vorfeld. Wir sind ja vorher mal rausgegangen, haben die Spiele geguckt, so, ne? Außer Australien, da muss ich arbeiten. Aber so die anderen Spiele, zum Beispiel, wo die Ukraine draußen geguckt haben, wenn ich mit meinem Italien-Trikot rumgerannt bin, da durfst du da Sachen anhören, Alter, wo ich echt überlegt habe, so soll ich mich jetzt echt wegen Fußball schlagen mit dem Typ, ne? Und da haben mein Cousin und ich damals gedacht, und er ist Perser, reiner Perser.
Ja.
Wir haben uns gedacht, scheiß drauf, wir sperren uns 1-2 und schauen uns das Spiel einfach zu Hause an. Wir gehen nicht raus, weil es gibt nur Ärger, ne? Weil wir dann auch nicht die Fresse halten können, wenn es dann wirklich zu weit kommt. Und wir wissen, wie die dann hier abgehen, weil...
Ich habe Public Viewing geguckt, also bei uns war es kein Problem.
Ja, Bäusch ist geil. Ne, wir haben uns barrikadiert, weil wir wussten so, wenn wir das Spiel verlieren...
kommst du zu mir, Fratello.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich safe. In Österreich bin ich safe. Aber hier war es halt wirklich ein Spießrutenlauf und ich habe nur gebetet, bitte lass uns das Spiel gewinnen, damit ich meine Ruhe habe und mir auf der Arbeit nicht jeder Penner auf den Sack geht, so, ne? Und ja... In der Location von meinem Cousin haben wir uns dann das Spiel gegönnt und Alter, es war so ein Nervenkitzel. Also ich weiß nicht, wie es dir ging während der Partie, aber ich konnte mir die Partie nicht im Sitzen anschauen, ne?
Ich glaube, ich bin auch 5 Jahre gealtert in dem Spiel. Es war Wahnsinn. Es war echt Wahnsinn. Also mir ist auch vorgekommen, das hätte das Spiel 3 Tage gedauert.
Ja.
Es war deutlich länger für mich als 120 Minuten.
Ja.
Aber wenn wir es mal ein bisschen von vorne angehen, also wen hatten die Deutschen da so? Also für mich, jetzt jemand, der eigentlich nur den italienischen Fußball wirklich freakmäßig und auch zu dieser Zeit schon so intensiv verfolgt hat, hat die deutsche Mannschaft immer wenig interessiert und auch die deutsche Bundesliga. Und für mich war es jetzt so, auch wenn ich mir jetzt die Elf wieder durchlese, da sind es keine Spieler, wo ich da Respekt hatte. Ja. Also, wenn wir das jetzt durchgehen, Jens Lehmann im Tor, Arne Friedrich, Philipp Lahm, Mertesacker und Metzelder, da habe ich gedacht, oh, pff, was ist das? Also, ist Mittagsmenü oder was? Keine Ahnung. Dann im Mittelfeld Sebastian Kehl, Tim Borowski, Michael Ballack. Okay, Ballack ist ein Monster. Bernd Schneider auch ein eleganter Spieler natürlich, okay. Ja. Aber Tim Borowski und Sebastian Kehl, ich weiß nicht, okay.
Baumfeller.
Ja, Miro Klose natürlich. Ja. Mega. Ist auch in dem Jahr Torschützenkönig geworden vor der Weltmeisterschaft. Ja. Und Lukas Podolski im Sturm.
Ja,
aber man schaut einmal die Elf von uns an. Wenn du das 1-1 gegenüberstellst, da hat Italien jede Position besser besetzt. Also, ich habe mir wirklich gedacht, okay, sie haben Heimvorteil, die Deutschen, und die Deutschen sind halt Deutschland und meistens bei Weltmeisterschaften stark und sie haben sich da schon in so einen Rausch gespielt und das Sommermärchen und blöd. Und ich habe schon gedacht, oh jemine, aber ich habe mich da auch ein bisschen anstecken lassen von dem Ganzen und hatte dann schon gehörigen Respekt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, wir müssen sie einfach wegräumen, es hilft nichts. Sie müssen weg.
Ja. Sie müssen weg, sie müssen ausgemerzt werden. Ja, es war wirklich so, ich hatte auch eine Menge Respekt, weil ich habe mir zwar gedacht, okay, die haben wir vor der WM 4-1 weggeschrubbt, aber mir war klar, so bei der Euphorie, die im eigenen Land gerade war, die Deutschen sind auch von Spiel zu Spiel immer selbstbewusster geworden und sie hatten ihren Lauf und deswegen hatte ich schon eine Menge Respekt vor denen, muss ich schon sagen. Aber mir war auch klar, dass wir denen qualitativ überlegen sind. Also wir hatten halt wirklich geniale Spieler in unseren Reihen, während die Deutschen eher so ein Arbeiterteam hatten. So, Ballack war der Einzige, der ein bisschen Weltklasse verströmt hat. Vielleicht noch ein Philipp Lahm. Lehmann war auch ein starker Tormann. Er hat ja gefühlt fast jede Ecke gefangen einfach.
Klose schon auch. Also Klose war schon ein Topstürmer, aber... Ja, ist aber für mich halt auch kein Luca Toni. Also.
Nee, eben. Ja. Also insgesamt war das deutsche Team für mich, weiß ich nicht, individuell den Italienern unterlegen. Und ich fand auch, die Italiener haben es eigentlich gut gemacht, so am Anfang. So in der ersten Halbzeit hast du auch gemerkt, dass die Deutschen Probleme hatten, weil die Italiener immer mit Pirlo, der dann so im Zentrum den Ball hatte, der hat immer mit langen Bällen in die Schnittstellen der Abwehrkette operiert. Und
Der
genau in diese
Maestro.
Schnittstellen, genau, il Maestro, und genau in diese Schnittstellen sind immer Luca Toni, Camoranesi oder Perotta reingestoßen. Und das ganze zentrumslastige Pressing der Deutschen wurde ja damit einfach überwunden, weil die haben sich gedacht, ja, wir schalten die Italiener durchs Zentrum aus. Die Italiener haben sich gedacht, nö, tut ihr nicht, wir überspielen euch einfach mit langen Bällen und greifen über die Außen an. Und dann hast du halt gesehen, dass die Außenverteidiger Cross und Zaprotta weit aufgerückt sind. Die haben dann schon die deutschen Außenverteidiger um Philipp Lahm und wer war noch auf der anderen Seite, der da verteidigt hat?
Arne
Ich weiß nicht.
Friedrich.
Arne Friedrich, genau. Die sind sehr früh attackiert worden, konnten sich gar nicht entfalten und die Italiener haben auf den Außen auch immer wieder Überzahl verursacht damit. Und das System war ja so gewesen, beide Verteidiger waren sehr offensiv und auch Camoranesi und Perotta sind bei eigenem Ballbesitz sind die schon zu richtigen Flügeln geworden und Totti hat sich fallen lassen, ne?
Ja.
Und dann haben die Italiener quasi mit Gattuso und Pirlo auf der 6, Totti so etwas
Hängend.
ja hängend und dann vorne Luca Toni und über die Außen Perotta und Camoranesi so ein Dreigestirn. Das war so eine Art 4 oder nee, die sind ja aufgerückt. 2 4-1-3, so in etwa kannst du es beschreiben. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr offensiv und die Deutschen haben in der ersten Halbzeit da kaum ein Mittel gegen gefunden. Und das war eigentlich ein guter Ansatz. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben die Deutschen das geändert. Ne? Da sind die auch etwas offensiver geworden mit ihren Außenverteidigern. Und ich fand das Spiel an sich sehr ausgeglichen. Wie
Ja,
fandst du
ich
es?
auch. Es war auf Messerschneide. Vom Gefühl her war es doch immer so, dass ich natürlich gehofft hatte, dass es wird durch einen Geniestreich vielleicht entschieden, vielleicht durch einen magischen Moment, und da hat Italien halt deutlich mehr zur Verfügung als Deutschland, habe ich geglaubt.
Ja.
Bei den Deutschen hätte ich vielleicht das Gefühl gehabt, ja, dass vielleicht Ballack so ein Distanzschuss oder so individuelles Ding, aber
Ja.
ja, es war halt von Pirlos Magie. Habe ich halt schon gehofft, dass in diese Richtung vielleicht was kommen wird. Denn
Ja.
bei der WM für mich ja der überragende Taktgeber, und ja klar, Cannavaro hat defensiv alles zusammengehalten, aber einfach im Mittelfeld der Spielgestalter schlechthin. Also Pirlo war für mich der überragende Mann bei den
Ja.
Italienern, und auch in diesem Spiel sehr, sehr stark, und dann auch zum Ende hin mit einer sehr, sehr wichtigen, ja, Aktion. Nennen wir es mal so. Ich
Absolut.
weiß nicht, ob wir schon so weit fortgeschritten sind in unserem Live-Ticker oder
Ja,
Live-Score.
nee, können wir gerne machen, können wir gerne machen. Also Pirlo hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen seine Problemchen gehabt, weil Podolski ihn erstmal gestört hat bei jeder Ballannahme und ihn versucht hat auszuschalten, aber er ist dann immer so ein bisschen auf die linke Seite hinüber und Podolski hat ihn da nicht hin verfolgt. Und dann hat Totti, da hat halt Pirlo von dort aus das Spiel aufgezogen, deswegen ging die Wirkung da schnell nach hinten los. Aber wie du sagst, ich fand, die Deutschen haben wenig aus ihren Chancen gemacht auch. Also es war damals generell so, ich weiß nicht, ob dir so der Unterschied zum heutigen Fußball aufgefallen ist. Es gab damals so viele Räume und ich fand, weder Italien noch die Deutschen haben diese Räume, die da angeboten worden sind damals, genutzt. Also auch das Pressing war im Vergleich zu heute ein Witz. Und ich fand es halt krass, nochmal zu sehen, wie krass sich der Fußball weiterentwickelt hat, taktisch.
Das
Was
schon,
damit,
aber du kannst es
ja.
mit einem normalen Ligaspiel trotzdem nicht vergleichen, denn du spielst es dort schon seit 3 Wochen, jeden dritten Tag, und die Kräfte sind dann auch ohnehin schon ein bisschen am Ende. Also man müsste jetzt eine WM direkt im Vergleich sehen in einem Halbfinale. Da bauen die Mannschaften dann oft auch schon wieder ein bisschen ab, und es geht viel über den Willen. Ja, klar, dass sich verändert, aber man muss halt auch sehen, wie weit hat die Kraft einfach zu dem Augenblick oder zu dem
Ja.
hat auch noch gereicht. Aber so richtige Dynamikspieler, hast du natürlich schon recht, wie es jetzt Mbappé zum Beispiel sind oder so, ja, die hat es zu der Zeit ist auch nicht. Also
Ja.
die so viel unglaubliche Dynamik dann halt zum Beispiel auch mitbringen.
Absolut, ja. Ja, dann lass uns mal in die Verlängerung gehen, ne? Also beide Teams haben dann so gegen Ende der zweiten Halbzeit ja, auch nicht mehr so viel Körner gehabt, haben sich schon auf die Verlängerung vorbereitet
Was
und
man vielleicht noch in der regulären Zeit erwähnen muss, Italien
ja.
hatte schon zweimal Stange und Latte getroffen.
Ah,
Also es war,
war das
ja,
nicht in der Verlängerung?
es war Schilardino und Zambrotta, soweit ich weiß. Ich dachte, es war in der zweiten Halbzeit.
Ach so, ich habe gedacht, das wäre in der ersten Halbzeit von der Verlängerung gewesen. Kann aber sein, ich bin mir nicht
Kann, ja,
sicher.
okay, kann es doch sein. Okay, auf das wären wir eh noch eingegangen, aber ich habe mir jetzt nur gedacht, dass wir das jetzt nicht geschluckt haben. Bei meiner Recherche war das schon ein wichtiger Punkt, dass Italien dann schon zumindest schon ein Chancenplus ein ordentliches hatte.
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass sie. Wie war denn das nochmal? Kann auch sein, dass die zweite Halbzeit war, aber es war irgendwie sehr ausgeglichen. Ne? Also die Deutschen hatten
Ja.
so ihre Sturm- und Drangphase, dann die Italiener wieder. Es waren marginale Vorteile für die Italiener, kann man sagen. Also sie haben
Ja, ja.
ganz eine Nuance mehr vom Spiel gehabt, wenn man das so im Ganzen konstatiert. Und ja, dann war es irgendwann nach dem was war es? Latte von Zambrotta, ne?
Ah, jetzt habe ich es zumindest von Cilardino, war es in der 91. Minute, der Pfosten. Okay, das war aber tatsächlich in der Verlängerung, es war quasi
War
der
Verlängerung,
ersten
genau.
Minute der Verlängerung. Ja, okay.
Genau, genau.
Das war quasi am Springer zwischen der regulären und Zeit und der Nachspielzeit. Ja, genau.
Genau.
Und Zambrotta war das mit der Latte.
Genau, ja. Also die Italiener sind da wie die Feuerwehr in die Verlängerung gegangen. Die Deutschen waren mit Sicherheit etwas überrascht, weil Trainer Lippi sehr offensiv gewechselt hat. Ne? Der wollte auf gar keinen Fall gegen die Deutschen ins Elfmeterschießen, weil wir alle wissen, was passiert, wenn man gegen die Deutschen ins Elfmeterschießen geht. Ne?
Das reden wir gar nicht.
Ja, und das fand ich geil von Lippi. Das war ein riesen Ausrufezeichen an die Squadra Azzurra. Ah, schon wieder hier Vincenzo, der dazwischen grätscht. Aber da machen wir das
Ja,
Spiel jetzt mal so. Ja.
muss man echt sagen, ich gebe dir vollkommen recht. Also, wenn man jetzt bedenkt, Camoranesi raus, Perotta raus, Luca Toni raus, aber dafür Del Piero, Schilardino und Ihr Quinta. Drei Stürmer rein.
Ja,
Also das
ja.
war schon
All
geil.
in.
Also
All
der
in. Lippi hat einfach seine Eier auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich gehe all in.
wir wollen es hier im Signal Iduna Park in Dortmund wissen, ja, vor
Alter,
auswärts quasi. Ja, genau.
Alter, was für Cojones musst du haben, so einen Move zu machen, weil wir waren ja
Alter,
nicht in Rückstand.
zu Lippi Cojones muss ich noch was sagen. Das wäre eigentlich auch im Intro schon geil gewesen, aber jetzt passt es vielleicht noch geiler dazu.
Ja.
Lippi hat sich eine geile Idee ausgedacht. Im Quartier, wo sie waren, die Italiener waren in Duisburg, im Stadtteil Hückingen, in einem
Ja.
Hotel einquartiert. Und er hat das Hotelmanagement gebeten, sie mögen einen großen Lachs aus einem umliegenden Supermarkt holen, soll schon dementsprechendes Kaliber sein, sollen ihn mit einem Haken und einem Stein im anliegenden Badeteich versenken und er will vor den Spielern und vor den Spielerfrauen quasi hineinspringen und einen Fisch fangen.
Nee.
Ja, noch geiler war, er war mit einer Harpune bewaffnet. Ja, er ist in den anliegenden Badeteich,
Lippi.
ja, Lippi, und ist herumgeschwommen. Und hat dann einen gekauften, gefrorenen Lachsfisch harpuniert. Das hat natürlich keine Sau gewusst. Er ist dann rausgekommen, wie, keine Ahnung, der MacGyver und hat dann den Fisch präsentiert und den Spieler ist alle so die Zunge rausgefallen. Und ich dachte, Alter, der Coach, das ist ein krasses Teil. Wow,
Geil,
was ein
Alter,
Tier. Ob er es den Spielern jemals verraten hat, jetzt werden sie es auf jeden Fall wissen. Bei Calcio Siamo Noi erfährt ihr alles. Liebe
geil. Geil,
Fußballer der
Alter.
WM 2006, ihr seid einfach nur verarscht worden von Lippi.
Ja, geil.
Geile Story.
Wie
Zu
geil ist
den
das denn, Alter?
Cojones von Lippi.
Ey, ohne Spaß. Also wenn du so einen Trainer hast, dann gehst du für den durch den Krieg, Alter, weil du denkst, er ist der Messias. Er springt einfach
Ja.
in einen Teich und tut einen Lachs erlegen, so, weißt Ist doch klar, Alter, wenn der so Leute einwechselt, dann klar gewinnen wir, weil Lippi hat's gemacht, Alter. Der Lachsfänger mit Harpune und keine Ahnung, Alter. Tschüss. Ja, geile Story, die kannte ich selber, die kannte ich auch noch nicht. Heftig.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, soviel zu Lippis Coronis und ja, am Ende war es dann so gewesen, dass Pirlo einen Distanzschuss gemacht hat, der abgefälscht wurde, glaube ich, und dann gab es Ecke. Und aus dieser Ecke heraus kam dieser Todespass von Pirlo.
So geiles Teil.
Ey, Junge, ne? Also
der Pass war fast geiler als das Tor. Also es war alles so geil. Es war,
ja, das Tor war auch
Ahnung.
Geil.
Ja,
das Tor
war auch geil. Es waren so, innerhalb von 2 Minuten hatte ich, glaube ich, 4-mal einen Orgasmus, muss ich sagen. Ja, also das war auch das zweite Ding. Nein, es war das Tor auch unglaublich. Also der Schlenzer von Fabio Grosso, dann danach der Pass
direkt,
von Pirlo.
Direkt Abnahme. Schlenzer.
Da, ja, diese Befreiung. Diese Befreiung. Ich kann es heute noch spüren. Also, wow. Grosso war für mich damals der Held. Also, das war echt geil. Bis dorthin noch so ein bisschen so eine Unbekannte. Ja. Und ja, Wahnsinn. Da habe ich auch geglaubt, es wird eine Mega-Karriere von Fabio Grosso. Hat es aber dann bei Inter irgendwie nie geschafft und war, da ist dann doch nichts Großes geworden mit Grosso, aber es reicht, wenn du ein geiles Turnier hast und das hat Grosso 119. Minute in Deutschland.
In ja, Dortmund. Auf jeden Fall. Ey Digga, ich habe mich so gefreut bei diesem Tor, ich war so voll mit Glückshormonen, ne? Mein Cousin und ich, wir sind uns in die Arme gefallen, wir haben uns auf den Boden rumgewälzt vor Freude, ne? Ey, ich schwör dir, ich war so voll mit Glückshormonen, ich glaube, ich hätte in dem Moment hättest du, keine Ahnung, hättest du Angela Merkel vor mich stellen können, ich hätte mit ihr geschlafen in dem Moment. Also ich war so weit, ne?
Ja, ich war komplett im Delirium. Ich weiß nur, das zweite Tor, Italien hat dann eine Minute später wieder ein Tor erzielt, es war wie wenn ich im Rausch gewesen
wäre. Ja,
ich
das war, ja,
kann
das,
auch
ja, das
sein, stimmt, dass ich betrunken war, weiß ich nicht 100%, aber wäre ich nicht betrunken gewesen, dann wäre ich dann betrunken gewesen. Denn ich war vor dem Tor von Grosso noch so aufgewühlt. Und dann wieder so ein geiles Ding, also wie Schilardino da am 16er den Ball hält, 2 Gegenspieler bindet, natürlich waren die Deutschen tot, zieht nach rechts, täuscht an, steckt den Ball dann durch auf die linke Seite, Alessandro Del Piero. Unwiderstehlichen Art und Weise schlänzt das Ding ins rechte Kreuzig und in dem Augenblick bin ich fast bewusstlos geworden. So geil aus.
Er ist kollabiert.
Ja, ich bin kollabiert. Wow.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es so, als hätte man mir eben so beim Eis so Age in die Vene gedrückt und jetzt kriegst du auch eine Prise Koks hinterher und du bleibst auf dem Level so durch Del Piero.
Also in dem Augenblick habe ich geglaubt, wir bekommen den Pokal sofort. Also ich habe gar nicht mehr...
Digga, mir
da ist noch ein Spiel. Ich habe mir gedacht, was? Sie müssen noch spielen? Also wir haben Deutschland geschlagen, das muss ja doch wohl reichen. Ich habe gedacht, oh je, das war es noch gar nicht. Also.
Ja, ja. Aber für mich war ab da, die WM muss erfüllt. Ich finde auch geil, wir haben die Deutschen geschlagen. Ich kann wieder arbeiten gehen, ohne dass irgendjemand mir auf den Sack geht. Mit stolz geschwellter Brust. Und dann war mir auch scheißegal. Es war mir nicht scheißegal, aber es war mir... Also das Spiel gegen Deutschland war mir wichtiger wie gegen Frankreich. Egal, wie dumm sich das gerade anhört. Ne? Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. So, ne? Aber als... halb Italiener oder Italiener in Deutschland, ich glaube, die Italiener, die in Deutschland leben, die werden dasselbe mitgemacht haben wie ich 2006, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Es war für uns alle ein Spießrutenlauf. Und danach war Ruhe. Danach war einfach Ruhe, wir hatten wieder unseren Frieden. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn wir jetzt noch Weltmeister werden, umso schöner so. Ne? Aber das Wichtigste war erstmal erledigt. Die haben die Deutschen rausgeworfen und haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit behalten und sind weiterhin der Angstgegner der Deutschen. Und von daher, genau. Würde ich sagen, machen wir jetzt Pause, oder?
Wir machen noch einmal Pause und dann das Finale.
Genau. Liebe Tifosi, gleich hört ihr uns wieder mit dem Finale. Und ja, würde ich sagen, bis dahin lüftet eure Synapsen, dann hört ihr uns wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Samo Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir kommen nun zum Finale der WM 2006. Und ja, die ging dann quasi gegen Frankreich. Und im Finale standen die zwei defensiv stärksten Teams der WM-Endrunde. Und ja, die Franzosen, René, hatten ja im Gegensatz zu den Italienern schon ein etwas schwierigeres Programm gehabt, für bis ins Finale vorzustoßen.
Muss man sagen, ja. Die Gruppenphase war jetzt auch nicht der Burner und Frankreich hatte massive Probleme, ja, überhaupt ins Achtelfinale einzuziehen. Also die Franzosen waren in einer Gruppe mit Schweiz, Südkorea und Togo. Sollte jetzt nicht das große Problem sein, aber die Franzosen sind tatsächlich mit zwei Unentschieden ins Turnier gestartet, und zwar 0-0 gegen die Schweiz und 1-1 gegen Südkorea, und sind im letzten Spiel tatsächlich mega unter Druck gestanden und haben dann 2-0 gegen Togo gewonnen. Im Achtelfinale haben wir zuerst schon angesprochen, haben sie sich dann ordentlich gesteigert und sind über die Spanier mit 1-3 hinweggefegt.
Wahnsinn,
also,
Wahnsinn,
ja. Alter. Und ja, da waren so Leute, ich sag's nur, Fernando Torres, David Villa, Raul, ja, die haben zum Beispiel im Sturm begonnen gegen die Franzosen. Xabi, ja, Alonso, Xavi, Cesc Fabregas, ja, Sergio Ramos, Puyol, Iker Casillas und so weiter und so fort. Also von dem her,
Wahnsinn,
nicht von schlechten Eltern. Ja. Im Viertelfinale dann die Franzosen, ebenfalls die sehr, sehr starken Brasilianer besiegt. Wenn wir die Brasilianer jetzt ein bisschen durchgehen, da hoffe ich auch, dass die Tifos jetzt nicht gleich bewusstlos werden, aber die Mannschaft ist auch nicht schlecht. Ja. Im Duartida, Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos, und jetzt geht's los. Kaká, Ronaldinho, Se Roberto, Ronaldo, der fette Ronaldo nämlich. Leck, Adriano war ebenfalls noch im Kader.
Benio
war im Kader. Juninho, der Freistoßgott, war im Kader. Also was will man mehr? Also mächtig, mächtig, mächtig. Und durch einen durch einen Torschuss von Thierry Henry und Assist von Zinedine Zidane sind die Franzosen da ebenfalls aufgestiegen und im Halbfinale dann auf die Portugiesen getroffen. Ja. Und wer war es wieder? Der entscheidende Mann, dieses Mal Zinedine Zidane, haben sich da gegen die Portugiesen durchgesetzt. Auch sehr, sehr enges Spiel. Auch die Portugiesen damals schon mit Cristiano Ronaldo, Deco, Maniche, Luis Figo, einigen Schwergewichten. Carvalho in der Verteidigung, also auch eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Ja.
Und dann ging es ins Grande Finale. Vielleicht gehen wir die Startelf auch von den Franzosen ein bisschen durch.
Dass ja, auf jeden Fall.
Ich muss sie da, glaube ich, auch ein bisschen eingrufen können. Da mache ich die Franzosen und du vielleicht die Italiener. Also ja, die Franzosen sehr, sehr stark, auch im Tor mit Fabien Barthez, der Glatzkopf, ja, weiß nicht, ob wir dich kennen. Richtig, richtig guter Tormann.
Ja.
Eric Abidal, William Galas, Lilian Thuram und Willy Sagnol. Alter, die Viererkette war schon mal Monster. Also
auf jeden, Alter.
Galas, Thuram, Abidal und Sagnol, also das waren schon mal ordentliche Geräte.
Ja, ja.
Aber es geht im defensiven Mittelfeld nicht
da wird's
schlechter weg.
Krank.
Denn
ja, das wird's krank. Ja.
Patrick Vieira und Claude Makélélé.
Ja. Und also Makélélé, Alter, der Typ, der war eine unüberwindbare Wand. Da hast du immer einen mitgekriegt.
Ja.
Und Vieira müssen wir, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Dann Malouda, Zinedine Zidane, Franck Ribéry und Thierry Henry.
Ja, Wahnsinn.
Alter, Wahnsinn. Auf der Alter. Bank war zu der Zeit David Trezeguet zum Beispiel. Der ist der Zweite geworden in der Torschützliste in der Serie A. Also wenn man jetzt, wir haben zuerst die Elf von Italien gegen Deutschland angesprochen. Mhm. Und Italien wirklich unfassbar starken Kader. Aber für mich 1-1, muss man fast fairerweise sagen, sind die Franzosen in der Mannschaft sogar noch leicht über die Italiener zu stellen. Also
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war schon etwas mehr
Qualität. Kader.
Ja, ja. Brutal. Ja, absolut. Das muss man schon sagen.
Ja.
Und wir können jetzt mal die Italiener gegenüberstellen. Hatten wir Buffon im Tor Und ja, in der Innenverteidigung ging es zum Beispiel los. Nesta hat es nicht mehr geschafft, sondern Matarazzi hat dann mit Cannavaro verteidigen müssen. Und da war ich zum Beispiel sehr traurig. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Nesta vielleicht doch noch fit wird fürs Finale, aber hat er nicht geschafft. Dann über die Außen Zambrotta und Grosso. Ne, Grosso hatte sich natürlich festgespielt.
Ja.
War natürlich der gefeierte Held nach dem Deutschlandspiel. Ja, und dann im Mittelfeld, wie gewohnt, also das war das erste Mal, dass man eigentlich sagen konnte, es ist genau dieselbe Aufstellung wie gegen Deutschland. Also es gab keine Veränderungen mehr. Ne? Gattuso, Pirlo in der Zentrale, Camoranesi über rechts, über links Perotta und Totti hängend, Toni vorne drin. Das war quasi das System. Also 4-4-2 oder 4-4-1-1 kann man sagen, trifft auf 4-2-3-1 der Franzosen.
Ja. So. Genau. Gut. So war mal die Ausgangsposition. Und genau. Dann ging es ja schon leicht ärgerlich los.
Ja, da war es nämlich unser Freund, der Baumfäller, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat, schon in der 7. Minute war es dann Matarazzi, der Malouda im 16er am Knie touchiert und ja, den Elfmeter durfte dann Zinedine Zidane ausführen, René. Und ja, sein war schon frech, wie er den reingemacht hat, ne?
Also es war so arrogant, er hat mir gedacht, Alter.
Ja.
Du Arschloch, haben wir gedacht, das ist nicht wahr, der läuft da an gegen Gigi Buffon, gegen den besten Torhüter der Welt. Und du hast gedacht, ja, der wird doch jetzt ein bisschen nervös werden, hoffentlich. Ja, keine Spur, der lupft ihn in der Panenka-Manier. Ich hoffe, in Deutschland nehmen wir das auch so. Oder bei unseren Freunden ist.
Ja, genau.
Und lupft ihn dann rein und dann auch noch so glücklich zuerst an die Latte, dann springt er runter. Da haben wir gedacht, naja, vielleicht gibt er einfach nicht. Ja. Da haben wir noch kein Videobeweis, aber er gibt das Scheiß-Tor. Natürlich war er drinnen. Natürlich war er nicht drinnen, ja, so wie beim Elfer, die Totti verwandelt hat. Ja, sehr, sehr frech von Zinedine Zidane.
Ja.
Und dann aber wiederum, wenn der Mann Scheiße baut und wenn er mit dem Rücken zur Wand steht und wenn ihn alle Welt hasst, auch die italienische, dann kommt Marco Materazzi wieder zurück, tut die Bazzi per Materazzi und knallt das Ding mit dem Kopf rein. Eckball, Pirlo, Marco Materazzi steigt am höchsten und macht das Ding und ich habe gedacht, Materazzi, du geile Sau.
Ja, da war alles wieder gut, gell? Da war alles wieder gut gewesen. Aber Materazzi, bester Mann auf dem Platz.
Ja, also das war schon mit Materazzi, das war schon so ein spezielles Erlebnis. Also einer der Spieler, die ich am meisten in Erinnerung hatte bei dem Turnier. Zuerst das Nest ausgefallen, im dritten Spiel kommt er erst rein, dann holt er sich gleich mal rot, macht aber ein Tor. Dann verursacht er einen Elfmeter, dann macht er wieder ein Tor. Also es war schon, der hat mir schon einige Nerven gekostet, der Marco
Materazzi. Aber diesen Kopfball musst du erstmal machen, weil Materazzi wurde von Patrick Vieira gedeckt und der Typ ist selber baumlang.
Ja.
Und dass er den so krass übersprungen hat, Alter, der war ja in der Luft fast einen Kopf höher wie der und hat den da sowas von, also es war ein Willenskopfball, ja, das war ein reiner Willenskopfball, den er wollte einfach seinen Fehler ausbügeln und das war halt, das ist halt den Charakter, die Mentalität, die dieser Materazzi hat. Und das war generell einfach sehr, sehr stark, dass die Italiener sich nochmal gefangen haben. Ne? Du hast nämlich gesehen, die waren erstmal schockiert nach dem Gegentor. Mhm. Und dann hast du gemerkt, wie Pirlo und Totti immer wieder versucht haben, Struktur in das Spiel der Italiener zu bringen. Und das sind Anführer für mich, die sich von sowas nicht zurückwerfen lassen. Und dann war es auch gut, dass diese Mannschaft Routine hatte und alte, erfahrene Hasen, die sich davon nicht beeindrucken lassen. Und deswegen war es dann geil, dass dann schon die zweite Ecke der Italiener dann so genutzt wurde und diese geile Bananenflanke von Pirlo dann von Matarazzi.
Ja, ist auch ewig lang geflogen. Also der Eckball war richtig krass geschlagen. Also,
ja, es war krass, ne? Es war wirklich so eine Bananenflanke von Pirlo. So, wieder so ein Magic in the air.
Ja.
Wenn der Kerl irgendeine Standardsituation tritt. Und ja, dann ging es in die zweite Halbzeit, René. Und da hatten die Italiener ja erstmal Oberhand. Ja, Luca Toni mit zwei Großchancen.
Mhm.
Ja, eine an die Latte. Und ich glaube, die andere wurde geblockt von Thuram, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe auf jeden Fall den Lattenkopfball in Erinnerung. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, wer da. Aber
ja, er hatte zwei
Chancen. Wird schon stimmen.
Er wurde auf jeden Fall geblockt. Ich weiß auch nicht, ob es Thuram war oder Galas. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
Er hat auf jeden Fall zwei hochkarätige Chancen. Und dann hat ja der Lippi auch noch unseren Freund Vincenzo gebracht, aber nicht unseren Hahn, sondern Jaquinta. Als zweite Spitze neben Luca Toni ab der 61. Und da wurden die Franzosen genau. etwas vorsichtiger. Erstmal zogen sich mehr zurück. Und zudem mussten die ja auch noch den Ausfall von Vieira verkraften. Genau. Der hat sich ja dann auch noch verletzt, ne?
Ja, Alou Diarra kam dann rein. Das war dann doch auch ein ähnlicher Brutalo-Kicker teilweise. Also,
richtig.
Die Franzosen haben da gleich nachgelegt. Also,
ja.
An Qualität ist es nicht gelegen, aber natürlich ist er bei Weitem kein Patrick Vieira, der
eben.
Überragend war.
Ich denke schon, dass das die Franzosen halt auch gerade im kreativen Aufbau geschwächt hat, dass jetzt zwei Haudegen vor der Abwehr waren. Klar, haben die natürlich auch viel abgeräumt, aber so nach vorne ja. war es dann erstmal schwieriger für die Franzosen. Da mussten sie sich jetzt erstmal wieder umstellen, ne?
Mhm.
Genau. Jo, dann verflachte die Partie, bis es in die Verlängerung eigentlich ging. Und da wurde es nochmal richtig interessant, weil die Franzosen auf einmal die Oberhand hatten und sich einige gute Torchancen rausgespielt haben. Das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, Ribéry war es einmal, der knapp am Pfosten vorbeigeschossen hatte. Genau, dann kam auch noch Trezeguet rein.
Ja, das war für mich so ein Augenblick, wo ich mir gedacht habe,
nicht der schon
nicht,
wieder, ne?
Könnte nicht David Trezeguet draußen lassen.
Ja,
also
ja.
mir wär echt wohler gewesen, wenn Trezeguet nicht gekommen wäre.
Ja.
Aber ja, belassen wir es mal dabei. Das war dann gar nicht so schlecht.
Ja.
Aber ich habe mal gedacht, David Trezeguet, auch wenn du so einen Mann bringen kannst, mit der Qualität.
Ich habe direkt Paranoia bekommen wegen der Europameisterschaft 2000, wo der Trezeguet uns in der Verlängerung getötet hat.
Ja, ne? das wär was gewesen. Ja, so ist es zum Glück nicht gekommen.
Genau, das kam mir dann direkt wieder hoch, da ich dachte, oh nee, bitte nicht der, Alter, den kann ich jetzt echt nicht sehen. Und die Franzosen waren besser, die hatten dann Chancen um Chancen. Und die größte Chance hatte sicherlich Zidane, der nach so einer butterweichen Flanke von Sagnol eine riesen Kopfballchance vergeben hat, bevor mit einem Hammerreflex in der 103. Minute, ich glaube, da hat schon die französischen Fans, die hatten, glaube ich, alle schon einen Torschrei drauf und dann hält der Buffon das Ding, ne?
Da war es wirklich nur so ein bisschen Überleben. Überleben und irgendwie ins Elfmetern. Also das waren so meine Gedanken.
Meine
zu dem Zeitpunkt, da haben wir gedacht, ja, irgendwann werden wir auch im Elfern gewinnen. Irgendwann mal.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Also, wenn dann heute, weil wir werden das Spiel in der regulären Spielzeit, werden wir nicht schaffen. Also nicht gegen diese Franzosen, die immer stärker wurden. Du hast gemerkt, den Italienern ging immer mehr die Luft aus. Zidane wurde immer stärker. Und für mich war da ab da klar, wenn wir es nicht... Also wir können es nur über Elfmeterschießen gewinnen. Und zu dieser Phase, wo Frankreich echt am Drücker war, Alter, macht sie dann den ominösen Kopfstoß gegen unseren Freund Marco Materazzi. Also die Aktion war, glaube ich, an Dummheit nicht zu überbieten, oder?
Ja, also das musste mal so quasi zum krönenden Abschluss mehr oder weniger von der Karriere dann schon mal geben. Das musst du schon mal gönnen. In der 110. Minute, in einem der wichtigsten Spiele, die du jemals bestreiten wirst und für dein Land.
Dann ein letztes Spiel auch.
Ja, dann einfach Marco Materazzi mit dem Kopf wegzuboxen. Also, das war schon sehr nice, muss man sagen. Also für uns jetzt, da wir auf Italien-Seite waren, denn das hat mir wieder so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben.
Ja.
Und Marco Materazzi hat das sicher an seinen tollkühnen MacGyver-Trainer gedacht, der ja da den Lachs aus dem Bach geholt hat, sich gedacht, ich muss jetzt auch irgendwas aus dem Hut zaubern, denn hol mir das Ding nicht mehr und ich verarsche jetzt einfach mal da den Glatzkopf, hat er sich gedacht, den mache ich jetzt mal ein bisschen nass. Was er genau gesagt hat, da sind ja viele Theorien herumgeflogen, was auch immer, also ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig, richtig derbe war, auch von Materazzi, so schätze ich ihn dann mal prinzipiell ein.
Aber also, du was darfst sich in Deutschland durchgesetzt hat, war, dass er angeblich zu ihm gesagt hat, dass er seine Schwester, also dass er gerne mit seiner Schwester Beischlaf halten möchte oder Beischlaf gehalten hat.
Okay.
Was kam bei euch so?
Wichtig ist, dass wir jetzt eventuell auch die Schwester von Zidane abchecken, ob sich das ausgezahlt hätte.
Der René haut hier wieder einfach einen raus, ey. Leg mir mal. Erstmal abchecken, ob sie es überhaupt wert ist. Auch
geil. Ja, okay. Warte mal.
Und hätte sich's gelohnt.
Die lila Zidane ist es. Okay. Ist das, warte mal, ist das jetzt wirklich die Schwester? Warte mal. Das, wir checken das jetzt natürlich.
Bei Katschus Jamme Neu wird auch ein Ischen-Check gemacht, wie ihr merkt.
Ja, genau.
Materazzi wirklich da gibt's Beischlaf. Oder hätte sich der Beischlaf gelohnt? Hätte René Steinhuber, investigativ unterwegs.
Familie. Gehen wir mal an. Ehepartnerin, ja, Sohn, Schwester. Nein, die lila Zidane ist... Nee, also ich hätte nicht alles riskiert an Materazzis Stelle. Nee, also nee? Das... Nein, ich glaube, die hat er vorher nicht abgecheckt. Oh, aber wir wollen hier jetzt nicht unverschämt sein. Nein, es gab schon ähnliche Gerüchte auch bei uns, dass es in diese Richtung gegangen wäre. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass es am Anfang hieß, es ging gegen seine Mutter. Das ist natürlich ein Unding. Ja. Es ist auch das andere Unding. Das sollte jetzt ein bisschen lustig sein. Und wir wissen ja, es ist für genau. Italien auch gut ausgegangen. Ich hoffe,
aber René, also wir sind uns beide einig, das ist ja mit Sicherheit nicht das erste Mal, dass sie dann so Sprüche gedrückt bekommt. Also mein Kumpel war zum Beispiel auch Fußballprofi und er hat zu mir gesagt, dieser Trash-Talk auf dem Platz ist völlig normal. Sowas hörst du jedes Spiel in unterschiedlichsten Sprachen, aber im Endeffekt wird immer dasselbe gesagt. Ja, so wie ich möchte Beischlaf mit deiner Mutter haben oder vielleicht auch mit deiner Tante, mit deiner Schwester und oder vielleicht auch mit dir selber. So, ne? Also es wird alles rausgehauen so und ich verstehe nicht, wie sie dann sich dann wegen so einem Scheiß so aus dem Konzept bringen lässt. Das ist unglaublich, wie dem da so die Lampen durchbrennen können. Ne?
Ja, vielleicht hat er geglaubt, er ist beim MMA. Da ist der Trash-Talk auch ganz normal. Das ist ja meine zweite große Sportart-Liebe. Und da gibt es auch viel Trash-Talk, aber danach gibt es halt ordentlich auf die Mütze. Ja, da sind dann ein bisschen verwechselt. Er wollte ihm auch auf die Mütze geben, aber er war halt nicht im Cage, sondern im Olympiastadion in Berlin. Ja, da war es nicht so gut.
Richtig, das war das Problem an der Sache. Die Location war die falsche, lieber Herr Zidane. Aber für die Italiener hat Materazzi das Beste gemacht, was er machen konnte. Er hat den wichtigsten Mann der Franzosen vom Spielfeld eliminiert, auch wenn es schmerzhaft für ihn war. Ich glaube, das würde er jederzeit wieder tun. Und das war auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie Italien dieses Spiel noch gewinnen konnte. Und ja, dann haben sie sich tatsächlich noch ins Elfmeterschießen geschleppt. Und ja, René, ich würde sagen, wir gehen das Elfmeterschießen jetzt nochmal durch für die Leute.
Ja.
Für die Tifosi, damit die dann nochmal so richtig reinfühlen können. Italiener und Elfmeterschießen hatten wir nicht so gute Erinnerungen. Ich sag nur, WM in den USA 94 gegen Brasilien ging verloren. Aber wir waren gezwungen gegen die Franzosen, denn anders hätte es nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir uns gedacht, schicken wir erstmal Mr. Freeze zum Elfmeterpunkt. Andrea Pirlo hatte die Verantwortung, die Italiener in die Spur zu bringen. Und ja, Andrea Pirlo nahm sich den Ball, legte ihn hin und ja, lief an und Gott die drei!
1-0 in die Mitte, Vollspann.
Yes, eiskalt, 1-0 für die Italiener, die dadurch in Front gekommen sind. Und ja, dann waren die Franzosen dran. Und der Herr Signore Viltor war der Mann, der nun zum Punkt geht.
Genau.
Legt sich den Ball hin. Und Viltor läuft an und schießt und...
Rechts ins Eck, leider. Verlädt Gigi Buffon.
Ja. Ah, schade, Gigi Buffon.
Dann, als ich gesehen habe, wer zweiter Schütze ist, kam das Bauchweh wieder ein bisschen. Ich war mir nicht sicher, ist es jetzt wieder Leiden oder ist es Freude? Genau. Es kam Marco Materazzi tatsächlich zum Elfmeterpunkt.
Genau, Materazzi nahm sich den Ball, legte ihn hin. Ein kurzer Blick, er läuft an und Goal!
Materazzi! War das an, war das Eck, aber er verwandelt ihn rechts unten vom Schützen aus gesehen ins Eck, eiskalt.
Yes, 2-1 für die Italiener und nun Dreseke, der Mann, der uns vernichtet hat im EM-Finale 2000, durfte nun ran und ja, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, der macht den ran. Und ja, dann Dreseke, er nimmt sich den Ball, legt ihn hin, läuft an und verschießt an die Latte.
Das Gebälk zittert. Latte und dann Linie. Alter, das war ein Gerät. Du siehst selbst heute, wenn du dir auf YouTube die Videos ansiehst, da siehst du den Ball nicht mal, so scharf ist das Ding geschossen. Ja. Latte, Linie, raus das Ding. Also echt, echt, wow. War ein mega, mega Knaller. Wichtig für uns, dass er ans Gebälk gegangen ist.
Absolut. Also das war, glaube ich, so der Wendepunkt, wo ich mir dachte, okay, wenn selbst Trezeguet verschießt, dann müssen wir heute Weltmeister werden.
Ja.
Aber wir mussten erstmal dieses Elfmeterschießen gewinnen. Es stand 2-1, war noch lange nichts gewonnen. Und dann kam der Rotsünder, Daniele De Rossi, wieder spielberechtigt. Nach der Vorrunde sein erster Einsatz wieder erst im Finale. Und der wollte die Verantwortung übernehmen. Und der war zu der Zeit noch relativ jung. Ich glaube, der war 21 oder 22, älter war der nicht.
Ja, ich glaube, 2023 war er, ja.
23, also.
Warte mal, 83 geboren, glaube ich. 2006, 23 so. Der Jungspund.
Genau, er war der Jungspund in der Mannschaft und hatte trotzdem die Cojones, einen Elfer zu schießen. Und ja, wir machen es nochmal spannend. Daniele De Rossi legt sich den Ball hin, läuft an und Goal!
Fackelt das Ding in das linke Kreuzeck vom Schützen aus gesehen, hat es doch quasi Trezeguet nachgemacht, nur ein paar Millimeter genauer und ja, Wahnsinn. Also, was ein Strahl 3-1. Von Daniele De Rossi.
Absolut. 3-1 für die Italiener. Und die Franzosen waren nun im Zugzwang. Und ja, sie schickten wen zum Punkt?
Eric Bidal.
Abidal, der Linksverteidiger, sollte es richten. Der Mann vom FC Barcelona nahm sich die Pille, legte sie sich hin, lief an und macht das 3-2.
Leider, leider. Links, Flach ins Eck.
Genau.
Da ist mir das siebte Bier wieder hochgekommen.
Genau. Also die Italiener mussten wieder zittern, 3-2. Und dann dachte sich Marcello Lippi, scheiß drauf, ich schicke einfach den Del Piero zum Punkt. Und wir machen es nochmal spannend. Alessandro Del Piero, der 32-jährige Juventino, mit all seiner Routine läuft an und Goal! Macht die Bälle rein! Golasso Del Piero! Wo hat er ihn hingeschossen?
Zentral in die Mitte.
Perfetto, genau.
Perfetto. So. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann habe ich mein Handy geholt und dann haben wir gedacht, Willi Sagnol schießt, haben wir gedacht, und ich will das Bild am Handy haben, wenn Italien Weltmeister wird. Und dann haben wir gedacht, und jetzt werden sie Weltmeister, denn der Willi Sagnol, der trifft nicht.
Ah, warst du dir sicher, ja?
Ja, das war so mein Gefühl. Ja, da habe ich das erste Mal das Handy heraus gehabt, muss ich sagen. Ja, meine, war scheiße, das muss ja festhalten. Ich glaube, ich hatte das Bild auch 10 Jahre auf so einem uralten Bosch-Scheiß-Handy oder was ich da hatte zu der Zeit. Aber ja, ich habe das Bild schnell wieder gelöscht, denn aus dem einen Grund.
Ja, dann gucken wir uns nämlich mal an, ob der Sagnol den Ball reingemacht hat. Der Sagnol holt sich die Bälle, läuft an und macht ihn.
Wieder
der
rein.
Pissar. Er hat ihn gemacht.
Rechts ins untere Eck vom Schützen aus gesehen.
Genau.
Und dann haben wir immer gedacht, Fabio Grosso hat so ein geiles Ding gegen die Deutschen geschossen. Ich habe mich getäuscht. Jetzt muss ich ein Foto machen, habe ich immer gedacht. Jetzt kommt gerade das Solo-Porträt von Grosso, das ist vorher eine ganz große Aufnahme. Und da habe ich ein paar abgeschossen und dann.
Aber ich wusste, er macht ihn im Vorhinein, weil er hatte ein Lächeln im Gesicht. Hast du es gesehen?
Ja, Und ich
der war so positiv, der wusste schon, ey, Alter, geil, wir werden Weltmeister.
Ja, ihr könnt auch alle gerne nochmal Elfmeterschießen auf YouTube nochmal reinsehen, wo der Pirlo hat schon Cannavaro so im Arm und Cannavaro lächelt schon so verschwitzt und Pirlo, alle sind schon ja, zu 99,9% sicher, das Ding ist erledigt, wir wollen nur noch einen Pokal haben und dann läuft Fabio Grosso an zu seiner Sternstunde in seiner Karriere.
Genau, er läuft an und boom!
Evinita! Rechts ins Kreuz weg, Fabio.
Yes, Italien ist Weltmeister. I campione del mondo. Italia.
Was ein schönes Erlebnis, wieder dran zu werden. Was ein geiler Moment. Einer der schönsten, glaube ich, in dem, seit ich Fußballfan bin. Das ist schon sehr, sehr lange Zeit, aber ist das WM-Finale 2006 eines der speziellsten für mich überhaupt. Also es gab nicht viele großartigere Dinge für mich. Wahnsinn.
Wie glücklich wir uns schätzen können, das erlebt zu haben. Ich meine, wann hast du das Glück, wirklich miterleben zu dürfen, dass dein Land Weltmeister wird? Ne? Ja. Also das ist, also viele Nationen erleben das gar nicht. Die erleben nicht mal, dass ihre Nation zur WM kommt. Ich meine, mein Vater ist ja Iraner. Mhm. Und wenn ich mir da die Seite anschaue, da sind wir froh, wenn wir bei der WM sind. Und dann habe ich das Glück, mit den Italienern sogar eine Weltmeisterschaft gefeiert zu haben. Also es war für mich überragend gewesen. Also ein überragendes Glücksgefühl und Wahnsinn. Echt Wahnsinn.
Ja, also ich werde mit Österreich wahrscheinlich auch keinen WM-Titel erleben. Sehr vermutlich, ja, aber ich glaube auch großmütterlicherseits italienische Wurzeln. Und es ist schon etwas ganz, ganz, ganz Spezielles, wenn du für das Land, für das du die Daumen drückst. Aber wir haben auch vielleicht genügend deutsche Follower, die einfach den italienischen Fußball feiern. Und auch für die war es genauso geil. Also du musst jetzt nicht italienische Wurzeln haben, glaube ich, damit du das den Sieg, glaube ich, genießen konntest. Also das, glaube ich, war für jeden, der einfach für Italien die Daumen drückt. Das sind auch viele, vor allem die in unserem Alter sind, wie wir beiden Hautigen, denn da haben wir einfach schon viel erleben dürfen und da war einfach der italienische Fußball mit Abstand das Geilste. Ja. Wenn man dann so zurückdenkt, wenn du da, keine Ahnung, erst 15 bis 20 bist, da hast du viele Spieler gar nicht mehr erlebt oder kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, was da für Leute rumgelaufen sind teilweise.
Absolut,
Und von dem her, glaube ich, sind es eigentlich auch viele einfach den italienischen Fußball einfach verfallen von der Tradition und von der Ehrfurcht, auch von welchen Spielern das da gespielt haben. Und 2006 war dann das große Highlight, wo ich aber allerdings doch irgendwann nochmal sehr, sehr optimistisch bin, so alt bin ich noch nicht, dass ich auf jeden Fall nochmal einen WM-Titel mit Italien erleben werde. Und das denke ich schon, dass das mal passieren wird in den nächsten 15 Jahren, hoffe ich doch.
Ich hoffe es auch. Das wäre natürlich genial und die Chancen des italienischen Fußballs sind auch vom Potenzial her da, denke ich mal, wenn ich sehe, wie viele Talente da gerade bei uns heranwachsen, Ausnahmetalente wie Zaniolo,
Tonali, ein Baston in der Verteidigung und das ist eine Vielzahl an Spieler, Chiesa. Und ich glaube schon, dass da gewaltig was heranwächst, wir könnten jetzt noch 10 nennen.
Bernardeschi.
Aber es sind jetzt, glaube ich, auch andererseits, wenn man jetzt so in die nahe Zukunft schaut, wie beim WM-Finale 2006, die Franzosen sind die Mannschaft, an der du dir messen musst. Ja. Das Potenzial, was die in den Reihen haben, aktuell auch an jungen Spielern, also die, was wir jetzt da aufgezählt haben, also wenn ich da, was bei einem Franzosen rumläuft, also das ist schon Wahnsinn. Also für mich die Franzosen das größte Potenzial im Weltfußball aktuell. Ja. Aber wir brauchen sich auch nicht verstecken. Wir müssen einfach nur mehr auf die jungen Leute bauen. Man hat auch das Gefühl wieder, dass die ein oder andere Mannschaft jetzt wieder mehr die Italiener in den Vordergrund stellt. Also bei Juve war das eh immer so, auch bei Milan, aber vor allem jetzt auch bei Inter sehe das Ganze kommen, dass sie jetzt mehr auf Italiener bauen. Früher ist es dir ja so vorgekommen, wie wenn die Italiener so eine Krankheit mit sich bringen, die werden von Inter mal prinzipiell nicht gekauft. Da waren oft 11 Legionäre im Kader oder auch beim Triple zum Beispiel. Also da war kein Italiener in der Startelf oder einer vielleicht. vielleicht und im ganzen Kader vielleicht 3, 4. Also, und jetzt haben wir schon wieder das Gefühl, dass es da ein Umdenken gibt, auch bei den Top-Clubs, und dass sie wieder mehr auf die Eigengewächse denken und bauen. Ja. Aber ja,
absolut.
Das kommt auf jeden Fall den italienischen Fußball ja, zugute. Und wir hoffen, dass wir bald wieder mal in 20 Jahren dann wieder einen Rückblick machen können auf die WM in Katar. Wann ist das Ding 2022, wo Italien Weltmeister wird?
Also ich kenne einen, der wird keinen Bock darauf haben, dass Italien nochmal Weltmeister wird.
Okay, wer?
Sepp Blatter.
Da soll sie verpissen, Alter, dass sie gesperrt sind. Das will der Clown.
Ja, was die meisten Tifosi nicht wissen, dass Sepp Blatter so angewidert war vom italienischen Fußball, dass er sich geweigert hat, den Italienern die WM-Trophäe zu überreichen, und hat dann jemand anderes dahin geschickt, für das zu machen. Na, das ist, glaube ich, bei den meisten vorbeigegangen. Ich weiß nicht mal, wen er da geschickt hat, aber das hatten wir im Vorfeld dieses Podcast hatten wir das. Bestimmt. Ah, jetzt weiß ich wieder, der Andrea Pirlo hatte das in seinem Buch stehen, genau, so war's. Ja. Ja. Andrea Pirlo hat das in seinem Buch stehen gehabt, dass der Blatter keinen Bock hatte, den WM-Trophäe zu überreichen, und das ist schon ein starkes Stück, ey. Also, von daher freut es mich umso mehr, dass wir dem korrupten Blatter da auch noch eins reindrücken konnten mit dem Titel.
Was ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ob ihr das Ding jetzt auf einmal gerade hört oder auf zweimal, denn bei mir zeigt das jetzt an, dass 2 Stunden vergangen sind, und ich weiß nicht, ob das korrekt ist oder ob wir jetzt
ja, deswegen sollten wir es langsam mal beenden. Ich glaube, wir haben eine Stunde 50, Stunde 45, deswegen lass uns das Ding mal schließen, bevor ihr alle noch einen Kotzkrampf kriegen, gell?
Wir bedanken uns noch bei unseren Partnern, und zwar Create Football, Kicker Pass, Kickfieber, unser Premium-Partner, auf jeden Fall vorbeischauen, 90plus.de. Yes. Unser Partner aus Wien, Vienna Club, DOC, der Jubel-Club ist das von René Fandner, Nero Zürich Germany und Forza Inter Germany von Björn Hauer, Milan Total und Milan Total TV und Torrausch.net. Yes. Danke. Und natürlich an alle unsere Patreons, vielen Dank, die uns immer wieder unterstützen, und vielen Dank für eure kleinen Beiträge, die ihr uns spendet und somit den Podcast am Leben hält. Danke.
Genau. Vielen Dank dafür. Und ja, René, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ja, dann könnten wir vielleicht bald mal wieder über die Serie A plappern, wenn es so weitergeht, ne?
Vielleicht.
Alles klar. Liebe Tifosi, ci sentiamo. Alla prossima. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.